Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Herzlich willkommen zum Chaos Radio 188. Was war? Ich habe dein Mikrofon noch nicht auf. Willst du das selber?
Also, was? Mach schon, mach mich auf.
Nur jetzt mal nicht so hier. Ich wollte doch jetzt das irgendwie so
ich glaube, quasi, Nazi,
quasi professionell hier einführen. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Dann mache ich jetzt mal das Musikbett an, ne?
Ja, mach mal.
So. Herzlich willkommen zum Chaos Radio 188 mit mir im Studio. Ich bin Holger Klein, ich habe keine Ahnung, darum sitzen hier Leute, die Ahnung haben. Einer davon ist der Erdgeist. Hallo Erdgeist.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Der andere ist der Möge.
Hallo.
Warum ist dein Mikrofon? Ah, weil ich es nicht eingeschaltet habe. Das andere ist der Mirko.
Ja, hallo.
Hallo. Und der Nibbler.
Grüezi.
Long time no see. Worum geht's denn heute, Erdgeist?
Geht heute um Plasterrouter.
Plasterrouter? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Plasterrouter und einem...
Mhm.
Kohlenstoffrouter.
Es ist Nano. Eigentlich nur so ein Überbegriff für das, was man inzwischen so von Flower Power Enterprises aus China in sein Wohnzimmer gestellt bekommt, damit es einem Internet macht. Das also ist meistens aus Plaste.
Also das Ding, was ich mir neulich zugelegt habe, also ich habe mir neulich eine Fritzbox.
Fritz?
Ja, besorgt.
Ja, du arbeitest ja auch hier, wa?
Ja, jetzt habe ich bin das Problem ist, ich habe das angeschlossen und das Ding, es wird so heiß immer.
Oh.
Und jetzt habe ich Angst.
Ach so, du hast die gleich Nahrungsmittel-Edition. Das ist, damit du wie deinen Kaffee drauf warm halten kannst.
Ja, genau, das ist eine USB-Kaffeewärmer, genau. Ja, nee, na gut. Es geht um Router. Können wir da denn, haben wir denn überhaupt, gibt es da genug zu erzählen für 2 Stunden?
Ich bin da immer noch nicht. Ich bin da auch nicht, keine Ahnung. Wir setzen uns hier immer erstmal hin und dann gucken wir,
was so passiert.
Aber vielleicht stellst du noch die anderen Gäste vor, ist voll unhöflich.
Ach, die anderen Gäste. Hallo Mirko.
Hallo.
Das funktioniert diesmal. Hallo Mirko.
Tag.
Ja, Mist. Mirko, was qualifiziert dich denn wohl hier über Routerstellung zu?
Vermutlich nicht.
Ja, dann. Vielleicht hat ja der Nibbler Ahnung.
Was, wie, wo, wovon, Router?
Ach, nee. Verdammt, ey, haben wir uns jetzt...
Was ist das Thema heute eigentlich?
Musst du mal Erdgeist fragen.
Kann mal jemand schon in der Wikipedia nachgucken, was Router überhaupt heißt? Nicht das...
Ich kenne ja einen, der sagt immer Router.
Wer was?
Er sagt halt immer Router, wenn er Router nennt, dann sage ich immer Affe! Funktioniert eigentlich ganz gut.
Aha, aber ja. Hast du noch nicht konditioniert bis jetzt?
Nee, der lässt sich nicht konditionieren.
Das ist dieser Typ, der
dieses, mal aussprechen.
Dieses Internetradio immer macht.
Ja, das ist auch keine Zukunft, dieser Scheiß.
Nee.
Wo fangen wir denn eigentlich an mit Routern? Gab es sowas schon, bevor es WLAN gab?
Ja. Also das war ganz früher, da hatte man sich zu Hause auch so eine Box in sein Zuhause gestellt, um Internet zu haben, aber das war damals noch ganz anders. Das war die Zeit, wo, kannst du dich an den Spruch erinnern?
Box zu Hause, Internet, Modem.
Genau. So, Junge, hier aus dem Internet, der Papa will telefonieren.
Genau. Den besten, den ich je erlebt habe, war das erste Mal, dass ich Pizza übers Internet bestellt habe, haben wir dann irgendwie nach 2,5 Stunden angerufen und gesagt, hier, wir haben eben auf eurer Webseite Pizza bestellt, aber habt ihr uns vergessen oder was, ist das kaputt? Und dann sagten die allen anders, ja nee, wir haben versucht anzurufen, um das zu verifizieren. Aber da war immer besetzt.
Wenn die bei uns dann angerufen haben, meine Eltern hatten da irgendwie so zwar ein analoges Telefon, aber irgendwie so moderner Scheiß, der dann immer machte, wenn jemand angerufen hat, dann hat es mal in der Leitung gemacht, was er mein Modem durcheinander gebracht hatte und dann war wie die Verbindung kaputt. Das, wie hieß du durch dieses Feature-Nibbler?
Anklopfen,
Rückfragen, Makeln.
War Teil des Produkts ANIS. Analoge ANIS. Netzwerk, diese Dingens im integrierten Service hast du nicht gesehen. Also sozusagen sowas wie ISDN-Features für Analogtelefone, so wie mehrere Leitungen hin und her makeln und so weiter. Und das ist für so eine Modemübertragung halt echt ungut, wenn da so mit 440 Hertz zwischen gepiept wird, weil da ist halt dann, also da gehen dann Daten kaputt und wenn genügend Daten kaputt gehen in der Verbindung, dann macht das Modem halt Klick. Und ja, dann.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und ich habe das nicht verstanden, warum das immer kaputt geht. Also ich habe eben gedacht, ja, Modem kaputt.
Aha. Ja. Dann hast du dir ein neues geholt.
Wenn ich da mal telefoniere, aber das war dann auch kaputt.
War dein erstes Modem aus Plaste?
Mein erstes Modem war aus Stahl. Oder irgendwie sowas.
Was war denn da auch?
Das war ein Kraftmodem. Das war ein Highscreen-Modem mit 14.400, was hatte
das? Fünfstellig, ja. Das ist immer so Schwanzlängenvergleiche. Wann hast du angefangen?
Fünfstellig. Du armes Schwein.
Nee, ich war noch dreistellig.
Wow, nee, das nicht. Also so ein Akustikkoppler hatte ein Freund von mir, aber das war, da dachte ich, okay, das ist jetzt
sexy. Ich wollte schon fragen, ob dein Modem dann auch ein Posthörnchen drauf hatte, also ein FTZ.
Das war von Highscreen. Nee, damals waren die, glaube ich, noch mit FTZ-Siegel, oder?
Aber du hattest dann aber zumindest schon was, was du da anschließen durftest.
Ja.
Naja.
Ja,
weil das war ja lange Zeit, war es ja auch total verboten, da irgendwas anzuschließen.
Nee, das ist da habe ich noch nicht, da habe ich noch Mofas frisiert, als das so war.
Na, die Strafen waren da schon echt drastisch und deswegen, das war ja eigentlich auch einer der Gründe, warum der Chaos Computer Club damals gegründet wurde, weil da, was war das schon, 5 Jahre da drauf, ein nicht zugelassenes Modem an seine Telefonleitung anzuschließen und
Hätten die es überhaupt damals merken können, dass man ein nicht zugelassenes Modem angeschlossen hat?
Ja, das haben sie gemerkt, indem ihnen ein Vermittlungszentrum abgebrannt ist. Ob sie die ein bisschen
Wie jetzt?
Na, weil das war irgendwie auch irgendwie selber zusammengelötet oder so. Und dann
das
war
Vermittlungszentrum
dann,
war selber zusammen.
Nein, das war dann das Modem.
Auch.
Wahrscheinlich auch, ja. Aber das war dann das Modem, was jemand selber zusammengelötet hat, hat dann wieder so einen fiesen Kurzen gemacht, was dazu führte, dass es einen Kabelbrand in der Vermittlungsstelle gab. Und dann,
aber wie hat denn das bitte das Modem, wie soll denn das Modem, was der Typ zu Hause stehen hatte, in der Vermittlungsstelle einen Kurzen?
Da gehen schon,
das geht?
Ja, da gehen normalerweise 40 Volt irgendwie bis zum...
Das reicht?
Na, normalerweise gehen da 40 Volt. Wenn du da irgendwie was falsch machst und dann die 220... und dann die 220 Volt Wechsel drauflegst, dann kannst du da schon Eindruck hinterlassen bei der Gerätschaft, die da in dem Rechenzentrum
ist. Okay, aber wenn denen jetzt nicht das Ding abgebrannt wäre, hätten die das je gemerkt, dass da irgendjemand irgendwas angeklemmt hat, was da nicht dran darf? Also weil da kommen doch fünfstellig baut durch und
na, wahrscheinlich
kommt da doch nicht. Das schickt doch nicht irgendeine Kennung mit so, hey, naja, hier, guck mal, eine FTZ-Zulassung.
Wahrscheinlich war jetzt die Anzahl der Leute, die da solche Boxen zu Hause stehen gehabt haben, die lizenziert sind, auch sehr übersichtlich. Und wenn du jetzt der eine deiner Postleitzahlenregionen bist, an denen sie so ein Ding nicht verkauft haben, dann haben sie wahrscheinlich auch gewusst, dass...
Ja, stimmt, die haben die ja selber verkauft auch alle, ne?
Naja, du durftest halt nur deren.
Ja.
Das war ja auch... Aber sowas hat sich ja über die ganze Zeit, hat sich das ja durchgezogen, dass dann so Router ist ja heute so selbstverständlich, dass dein gesamtes Zuhause-Internet von einer Plastebox gemacht wird, wo sämtliche kleinen Gerätschaften und großen Computer über diesen einen Internetanschluss raus dürfen. Und das war ja bis vor 5 Jahren überhaupt noch nicht gang und gäbe. Da durftest du genau ein Gerät eigentlich anschließen, wenn du einen Telekom-Anschluss hattest. Da kam ja halt wirklich so analoges Signal raus, was an deinem Computer terminiert und das hat dir dann Internet gemacht. Dann konntest du AOL klicken und dann...
Das ist aber länger her als 5 Jahre.
Ja.
Ich hab neulich festgestellt, AOL gibt's noch. Was? Das fand ich total abgefahren. Es gibt doch AOL. Ich kenne sogar jemanden mit einer AOL-E-Mail-Adresse. Ich finde das sehr lustig.
Oh Gott, macht er das irgendwie so ironisch? Oder?
Nee, ist kein Hipster.
Was ist es eigentlich, was wir da gerade hören?
Das ist auch wieder aus meiner Lieblingsmusikquelle. Es ist eine Webseite, mixotic.net heißt sie. Und da gibt es halt lauter so Creative Commons Mixtapes. Oh. Und ich finde es halt so schön, das kann man so schön drunter legen und einfach wegplätschern lassen. Und hinterher schert es keinen, wenn man es von wegen so, weißt du, ein GEMA und Driss hier. Ja, und das ist Modern Classics mit Q-U-E-S, Classics. Modern Classics von DJ Kirill Sergeyev. Keine Ahnung, was
das ist. Schön, nett, gefällt ne? mir.
Hören wir jetzt einfach Musik. Der Nibbler ist eher am SMS am Schreiben. Handy aus!
Ich glaube, der recherchiert noch heimlich. Dabei habe ich ihm das Thema vorher gesagt.
Router.
Ich informiere mich gerade, was in solchen Routern alles drin ist. Und
was
das ist ja schon echt abgefahren. Alles Mögliche an Zeug und Gedöns und überhaupt. Also die machen irgendwie Telefon und Internet und Hausautomation und.
Du meinst, es ist nicht schlimm, dass das Ding so heiß wird bei mir?
Ne? Nee, das muss ja auch. Vielleicht rechnet das auch einfach für andere Leute Bitcoins.
Ja, es ist Teil eines der größten Botnetze, welches aus Routern besteht.
Wie, was?
Na, wir haben ja im Ankündigungstext auch geschrieben, dass das größte zusammenhängend vernetzte Landlebewesen.
Ja, aber wieso sollte denn jetzt warum sollte meine Fritzbox denn jetzt Bitcoins rechnen?
Ja, was soll's sonst mit den CPU-Cycles machen? Ich meine, du hast da einen echt amtlich satten Prozessor drinstecken. Wäre doch schade, wenn der sich nur langweilt, oder?
Ja, aber wäre es denn dann nicht wenigstens sinnvoll, das Ding würde für mich Bitcoins rechnen?
Ja, warum machst du das nicht? Warum lässt jemand anders drauf
Bitcoins? Ja, weil ich keinen Plan von dem ganzen Scheiß hab und einfach nur das eingeschaltet habe und dann ist das heiß geworden und jetzt steht das da und immer wenn ich nach Hause komme, habe ich Angst, dass meine Wohnung abgebrannt. Entschuldigung. Ich habe zu wenig Sachverstand.
Du kannst da andererseits auch einfach mal einen Schraubendreher nehmen und einen aufschrauben, gucken, ob irgendwelche von den Bauelementen da drin so die Bäuchlein schon nach oben gestreckt haben. Das ist so, dann fiebt es meistens noch so hochtönig und dann wird es auch immer ganz, ganz hässlich warm.
Nee, das macht's nicht.
Nicht.
Das Ding ist halt einfach nur echt warm. Und das habe ich nie so verstanden. Zurück in die Vergangenheit. Ist hier keine Therapie, obwohl...
So ein bisschen... Hört sich so an, wie die Leute, die anrufen und dann erzählen, dass ihr Plasterrouter kaputt ist. Das sollten wir vielleicht...
Genau. Also wir sind hier nicht die Hotline, doch. Ruft an, wenn ihr Probleme mit euren Routern habt.
Oh nein.
Der Nibbler löst euch die. Der kennt sich aus. 0331 70 97 1 soll es unsere Nummer. Und wer eine Frage hat, weil zum Beispiel vielleicht das Internet nicht geht, wir haben hier Experten sitzen. Mhm.
die Entwicklung ging ja dann irgendwann so weiter, dass man...
Jetzt ruft einer an.
Echt? Schön, Holgi.
Na, nö.
Dann berat ihn doch mal.
Ja, mach ich gleich.
Okay. Die Entwicklung ging dann so weiter, dass irgendwann es einfach nicht mehr ausgereicht hatte, so einen Rechner rumstehen zu haben. Da hat man auch in allen Computern schon Netzwerkkarten gehabt, hat sich dann so einen Hub hingestellt und dieser Hub hat dann so galvanisch diese Rechner untereinander verbunden und die haben dann meistens konnte dann einer von diesen Rechnern konnte dann Pakete weiterleiten. Der hat sich dann so nach draußen als nur ein Rechner verkleidet, aber alle Pakete, die da ins Internet geschickt werden sollten, dann als kommen von mir ausgegeben und alle Pakete, die aus dem Internet wieder zurückkamen, nachgeguckt, wo sie denn wieder hin mussten. Das war damals echt der heiße Scheiß. Das war so, als ich das erste Mal im Club aufgeschlagen bin, da war dann, die hatten wie damals Masquerading gehabt, wo sie dann irgendwie auch noch so einen komischen IP-Adressenbereich genommen haben, der eigentlich ganz woanders vergeben ist, aber der war so cool, weil man 23, 23, 23 und dann noch so ein Oktett, was man sich aussuchen konnte. Und
aber stimmt, das war damals, war das nicht auch irgendwas Verbotenes, so zu tun, als hätte man nur ein Gerät im Netzwerk hängen?
Ja, genau.
Das war ja auch nicht erlaubt, ne? Dann, wie ist denn das noch?
Telekom halt.
Nein, das andere. Also wie hieß das, was man gemacht hat, um das zu verschleiern? Ich überlege die ganze Zeit.
Das war Masquerading oder
NAT, ne?
Na, NAT, ja. Ja, NAT. Das ist ja der
was?
Aktuelle Kampfbegriff dafür.
Ach so, der aktuelle Kampf. Okay.
Na, der ganz aktuelle Kampf.
Ist das etwa immer noch verboten?
Nee. Aber das wandert jetzt weiter Richtung Netz. Also da die IP-Adressen knapp werden, wird diese Technik jetzt also weit vor dem Router zu Hause angewendet und man kriegt auf dem Router selbst schon nur noch eine private Adresse. Und weil das sonst nicht so cool ist, wenn man sagt, ja, wir machen jetzt NAT bei uns, sagt man, wir machen da Carrier-Grade NAT. Das dann so mit Brokatleiste und Aufpreis.
Aber letztendlich ist es einfach nur das, was ich die ganzen Jahre schon mache zu Hause.
Ja, aber halt mit dem Unterschied, dass du halt zu Hause wirklich keine richtige IP-Adresse mehr bekommst. Mhm. Und da dürfen wir noch gespannt sein, für was für Probleme das sorgen wird, weil ja, das ist ein weiterer Schritt Richtung Entmündigung des Teilnehmers. Also du bist halt kein gleichberechtigter Teilnehmer mehr, der irgendwie Internetverbindungen aufbauen kann, so Paketverbindungen zu anderen IPs, sondern du bist so ein Teilnehmer hinter einem Router, der diese Adressumsetzung macht, der bei deinem ISP steht und nicht mehr bei dir zu Hause.
Aber wenn die Adressen, ich denke, das Mittel gegen knappe Adressen ist IPv6, also so stand in der Zeitung.
Da versteht doch keiner.
Internet gelesen. ja, aber warum machen wir nicht einfach IPv6
das statt so einem Scheiß? Das dauert noch ein bisschen. Die ganzen Provider, die sind noch nicht so weit mit ihrer Backend-Infrastruktur. Das wird alles derzeit noch umgestellt. Das sollte schon vor einiger Zeit etabliert werden.
Mhm. Das Protokoll ist jetzt 12 Jahre alt, aber so mittlerweile hat man sich dann doch mal überlegt, dass man das mal jetzt also bald einführen sollte.
Und dann machen die wahrscheinlich trotzdem die Nummer mit den privaten IP-Adressen, ne?
Na.
Parallel.
Weil das jetzt beschlossen ist.
Das ist halt schwierig. Die kannst du nicht verkaufen. Ich meine, was hast du irgendwie von IPv6, was du deinem Endkunden da groß annoncieren kannst?
Der versteht doch eh keiner.
Genau.
Ich meine, wenn du zu so einem ganz normalen User kommst und sagst, ja, hier jetzt auch mit dem modernen IPv6.
IPv6 ist für die meisten User einfach, ja, bestimmte Internetseiten gehen jetzt halt nicht mehr.
Das Tolle an diesem NAT ist ja auch, dass als Feature verkauft wird, dass eine Firewall ist. Das heißt, die einzige öffentliche IP-Adresse derzeit bei IPv4 ist ja die deines Routers. Und alle Rechner dahinter, die sind von dem Internet von außen nicht erreichbar. Mhm. Und bei IPv6 ändert sich das auch nochmal, weil da hat dann jeder Rechner hinter deinem Router eine öffentliche IP-Adresse. Und das wird auch nochmal sehr spaßig, weil es sehr viele Geräte gibt, die halt nicht nur, also wie beim Router jetzt eine veraltete Firmware haben. Mhm. Können wir auch nochmal was zu sagen, denke ich.
Kühlschränke, Fernseher,
genau, Telefone.
All das, wo du eigentlich überhaupt keine Security Gedanken dir gemacht,
wo du nicht drüber nachdenkst, ob du da irgendwie ein Firmware-Upgrade mal einspielen solltest oder was dich irgendwie benachrichtigt, wenn eine Milch aus deinem IPv6-Kühlschrank rausnimmst, hey, ist eine neue Firmware verfügbar?
Weil ist ja alles im privaten Laden und das ist ja, von Haus aus sicher. Da kommt ja keiner ran von außen.
Auch eine Weile gedauert damals, bis die Leute begriffen haben, dass dieses WLAN, hätte man vielleicht einführen sollen, dass dann irgendwann die Entwicklung weiter Richtung WLAN ging, als es das war auch irgendwie einer der erhebenden Momente damals, als ich das erste Mal mit so einem kleinen Handheld, die PDAs hießen sie damals. Da gab es so irgendwie einen von Compaq. Gibt es Compaq noch?
Weiß ich gar nicht, aber es gab einen von Compaq. Genau, das war dann auch
mit so einem iPad hieß das Ding.
Genau, iPad, aber der hatte kein WLAN, sondern da musste man noch da eine Karte reinstecken.
Dann musste man das in so einen Jack reintun, so eine extra große Plastetasche, wo man hinten dann so eine PCMCIA-Karte reinstecken konnte.
Na, ich hatte schon ein etwas moderneres Ding, da konnte man die PCMCIA, aber das war so eine kleine, konnte man direkt ins Gerät stecken.
Wir sollten den Hörern vielleicht kurz sagen, was PCMCIA PCMCIA heißt.
People cannot memorize genau. Computer Industries Abbreviations.
Wow. Nerd Fame. Aber das war dann, als ich da das erste Mal im Hof des Clubs stand und dann dieses Ding da Karte reingesteckt, plötzlich war, da war nur ein Windows Mobile drauf, war irgendwie echt umständlich. Irgendwie in eine Webseite abrufen und plötzlich war irgendwie, ich stehe hier mitten draußen im Kalten, hab irgendwie das Internet in meiner Hand und es geht. Das war so der Star Trek-Moment, wo ich dann wusste.
Jetzt ist wirklich 1998.
Ich wollte gerade sagen, wann war das? Erinnerst du dich noch?
Ja, 98.
Hattest du keinen Schlüssel für den Club, dass du auf dem Hof sein musstest?
Nee, das war schon die, ich wollte da extra raus, ich wollte das mal probieren, weil ging ja, ich habe mir alles zusammengeschnorrt und dann war irgendwie drinnen auch so, da stand dann drinnen, stand so ein Router, so ein ganz, da waren die ganze Mac-Fraktion im Club, hatte dann schon ganz früh angefangen, so diese teuren Router, die damals von Apple, diese Base Stations, diese UFOs da.
Ah, die waren hübsch.
War aber auch richtig Plaste.
Ja, aber hübsch.
Ja, und ging irgendwie. Und das dann zusammen war irgendwie, war schön das erste Mal. Aber da habe ich dann auch gleich gemerkt, ey, du stehst gerade draußen und drinnen haben sie Internet gemacht. Die meisten Leute glauben aber, dass so ihr Netz wahrscheinlich auch mit der Haustür aufhört.
Ja.
Und das war dann damals so eins meiner großen Momente, für die ich mich heute noch in den Arsch treten kann. Da, so ich, kleiner, stolzer Hacker, das erste Mal, wie dieses Funknetzwerk da erkundet hat, durch die Gegend laufen, überall waren so die noch damals spärlich verteilten WLANs verteilt in der Gegend.
Ja.
Und immer geguckt, oh geil, Anwaltskanzlei, oh geil, Krankenhaus.
Krankenhaus, wir hatten auch mal ein Chaosradio, ne? Da seid ihr mal rumgefahren, habt mal ein bisschen geguckt, was man so aufhaken kann. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist.
Welche das Folge war viel das? Zu lange her, aber dass du dich daran erinnerst, ist schon geil.
Ich fand das sehr bemerkenswert, dass was war das, ne? Irgendeine Privatklinik in Mitte?
Ja,
die irgendwie, im Grunde hätten sie auch ihre Akten einfach draußen lagern können oder sowas.
Ja, aber da hat uns dann unser Anwalt empfohlen, da das dann doch besser nicht zu erzählen, wie die heißt. Aber so viele gibt es auf der Friedrichstraße auch nicht. Und da hat man dann auch, das war dann lustig, die kommen ja immer alle mit Kennung. Also diese Geräte, die da auch rumstehen, die sieht man dann in diesem Netz auch. Und die hatten dann irgendwie noch so einen NetBIOS-Namen. Da konnte man dann sozusagen so ein Windows-Protokoll, da konnte man dann die Geräte fragen, wie sie dann heißen. Und da waren das irgendwie so die ganzen Rechner, die dann in den Patiententischen standen und da, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen die Medikation kontrolliert haben. Ja.
Oder der Rezeptdrucker.
Da habe ich mich dann ganz spontan nicht so gut gefühlt, aber da hat dann der Spiegelredakteur, der es mit uns gemacht hat, der hat dann da den Schwanz eingekniffen, sich nicht getraut und die juristische Abteilung hat es auch nicht so richtig verstanden, aber auf jeden Fall war dann ganz plötzlich die riesengroße, oh mein Gott, alle haben WLAN, das ist total unsicher Phase und dann haben wir uns gefreut, dass uns jemand fragt und seitdem haben sie angefangen, alle irgendwie auch für Oma Krause ihre WLAN-Access-Points zu Hause zuzunageln. Jetzt ist überall Krypto an und jetzt kann man nicht mal mehr irgendwo auf der Parkbank seine Mail lesen, weil...
Kann man das eigentlich wirklich nicht? Wie schwer ist das hackbar? Also ich habe immer das Gefühl, das kann eigentlich so gut, Krypto kann das eigentlich gar nicht sein, wenn ich da irgendwie so...
Das Problem ist eigentlich, was da als Passwort grundsätzlich eingestellt ist, weil ich glaube, da kann Mirko was zu erzählen.
Da gibt es diverse Variationen. Also entweder der Name, also einfach ein Default-Passwort, was allen bekannt ist. Dann gibt es auch noch so Dinge wie, dass es dynamisch generiert wird, also box-spezifisch ist. Aber dann wird meistens irgendwie sowas wie die MAC-Adresse verwendet. Und die kriegt man halt auch raus, wenn man das WLAN sieht. Und daraus kann man sich dann das Passwort ableiten. Und
eine MAC-Adresse ist der eindeutige Identifiziercode, den so eine Netzwerkkarte oder eine Funknetzwerkkarte immer so mitbringt. Und die sollten eigentlich auch unique sein. Ich glaube, die sind auch bald alle,
sind
oder?
Sind die nicht unique? Ich dachte, die wären
unique. Die sind halbwegs unique. Also die werden für bestimmte Produkte recycelt, weil sie halt doch auch nicht endlos sind. Aber in der Regel sind sie halt weitestgehend unique.
Aber bald alle.
Das Problem ist aber,
wenn man so ein Internetradio aufzuspielen möchte, ne?
Dann geht man, dann holt man sich so einen Block und das kostet Geld. Und sie sind halt auch knapp. Deswegen macht das meist der Routerhersteller und nicht der Hersteller des Chips für die Netzwerkkarte zum Beispiel. Und deswegen hat auch die Netzwerkkarte nicht eine komplett andere MAC-Adresse wie das WLAN-Modul da drin. Sprich, lange Rede, gar keinen Sinn. Der Gedanke war, ja, wir nehmen halt einfach die MAC-Adresse vom Ethernet-Port, den sieht der User ja zu Hause, das ist ja Kabelnetz, und generieren daraus das Passwort für das WLAN, was dann allerdings problematisch ist, wenn die MAC-Adressen zwei sind, die aufeinanderfolgend sind.
Also man konnte dann einfach MAC-Adresse des WLANs plus 1 oder minus 1 probieren, was dann halt die MAC-Adresse des LANs war und daraus das Passwort generieren.
Mit anderen Worten, wir haben nichts gelernt. Es ist 2013 und wir haben nichts gelernt.
Auf der anderen Seite, da ist ja halt meistens nichts Wertvolles. Ich meine, da ist wie zu Hause halt der Drucker, den du dann wie 10.000 Seiten schwarz drucken.
Naja, Störerhaftung, ne? Also das ist halt...
Oh, großes Thema.
Naja, aber das ist ja eigentlich das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass jemand auf mein Netzwerk zugreift, da pfeife ich halt drauf. Das Problem ist, was der dann mit meinem Internetanschluss macht.
Noch, aber mit der ganzen Hausautomation, da wirst du... Ja. Stell dir vor, du wirst wahrscheinlich noch keinen Fahrstuhl haben in deinem Haus, aber... Nee. Ja, stell dir vor, dass dort irgendwas Kritisches mit geregelt wird, wo du nicht möchtest, dass da Leute direkt drauf können. Gut, das sollte man dann vielleicht noch mit irgendwas anderem als nur deinem WLAN schützen, aber zumindest ist dann schon mal die erste Hürde genommen.
Ja.
Du guckst immer so zur Uhr rüber.
Ja, ich gucke immer zur Uhr rüber.
Langweilen wir dich?
Nee, ich gucke immer zur Uhr rüber, weil es mein Beruf ist, auch immer zur Uhr rüber zu gucken.
Das macht dich voll das ist
auf dieser Seite, wenn du auf dieser Seite dieses Tisches sitzt und hier auf die Knöpfe drückst und so, da achtest du immer ein bisschen auf die Uhrzeit. Da musst du jetzt leider durch. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann diesen Monitor so weit hochfahren, dass du mich nicht mehr siehst. Aber ansonsten, ja, ich gucke halt einfach immer zur Uhr.
Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese neue Uhr echt nicht, also das früher war schöner.
Weil das Hardware war, ne?
So mit
einer Blitzlampe. Beschreib doch mal den Zuhörern.
Naja, also es ist so ein Gorgi-Timer, ne?
Ja.
Also Radio-Uhr.
Also früher hing ja so eine LED-Uhr und außenrum so Plastoboxen oder mit Metallboxen mit so einer Kunststoffplatte vorne drauf in bunten Farben. Dahinter eine Lampe. Hinter der Lautlampe war irgendwie ein Blitzlicht. Und wenn man dann irgendwie ganz laut ins Mikro gesprochen hat, hat das angefangen zu blitzen.
Achso, das kannst du immer noch haben. Mach mal. Oh, nee, geht nicht. Da ist dann die Technik dahinter. Warte mal, ich versuch's mal mit Musik. Warte mal.
Das ist, glaube ich, einfach mal langsam.
Da, Pegel.
Pegel.
Ist nicht mehr blau.
Jetzt läuft es fühlt sich an wie eine Flash-Applikation, die da läuft, die anscheinend auch ein bisschen Zeit braucht, bevor sie dann anfängt, langsam oben dieses Pegel einzublenden.
Auf einem riesigen Fernseher.
Ne? Auf einem riesigen Fernseher.
Nee, das war einfach nicht laut genug. Ich habe die Musik nicht laut genug gekriegt.
Aber diese riesigen Fernseher erinnern mich so an die Cebit, wo ich da mit so der TVB Gun durch die Gegend gelaufen bin, um die dann einfach auszuschnipsen. Und ich glaube...
Hast du dabei? Hast du mit?
Nee.
Ach Mist.
Nee, das mache ich immer nur, wenn Fußball-WM ist.
Ja.
Dann lohnt sich das ja auch so richtig.
Genau, du bist das also. Wir wissen ja, wo du wohnst. Da schicke ich dann mal einen Fanbeauftragten vorbei. Einen Fanbetreuer. Hier, wollen wir von Nachrichten noch kurz einen Rant hören?
Nö, das kommt.
Hörerschaftsrant?
Ah ja, wollen wir mal reinlassen?
Okay, wollen wir reinlassen. Guten Abend, Carsten.
Guten Abend.
Du wolltest einen Rant loslassen?
Ja, genau.
Bitte.
Also ich habe jetzt letztens auf diversen Webseiten gelesen, dass die Netzbetreiber bzw. die ISPs, die mir das Internet gefälligst zur Verfügung zu stellen haben, die dürfen jetzt sogar noch entscheiden, was ich für Plasterrouter da hinstellen darf. Das heißt, ich darf überhaupt nicht mehr entscheiden, was für ein Endgerät ich am Schluss benutze. Kann das sein?
Naja, das kann man grundsätzlich in irgendwie das Angebot mit inkludieren, was du da mit denen hast. Also, dass sie dir irgendwie im Rahmen des Vertrags, den du mit denen da schließt, das war halt bisher nicht Usus, weil ein Internetprovider, der liefert dir halt irgendwie Bits auf einem Draht. Und was du dann da damit machst, war ja mittlerweile Wurst, nachdem das Ganze mit dem Postmodem und so weiter nur endlich abgeschafft wurde. Aber das ist mittlerweile wieder wohl im Kommen, ja, dass dann da einem Vorschriften gemacht werden.
Weil also ich kann das mal überhaupt nicht verstehen. Wir telefonieren hier im Moment gerade über zwei Fritzboxen verteilt. An diesen Fritzboxen hängen noch diverse PCs und NAS und FTP-Server und was weiß ich. Und hinterher stellen die mir da irgendein Popelding hin, von dem ich noch nicht mal Firmware-Updates machen
was
darf.
Was ich gar nicht verstehe,
ist das eine Prozent.
Die wollen dir ja auch noch Zusatzdienstleistungen verkaufen.
Aber wie wollen die denn überhaupt, also merken die, was ich da für ein Gerät dran habe? Ist jetzt wieder die Frage, wie eben beim Modem.
Ja.
Tatsächlich, das schickt eine Kennung.
Handeln dann so Dinge aus und da sind Geheimnisse
drin. Können wir später noch vertiefen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Das gibt da TR69, was ein Provisionierungsprotokoll ist, um so Router zu konfigurieren von Provider-Seite und so weiter. Mhm. Und die bieten einem jetzt ja nicht nur Internet an, sondern viele, viele andere Dienste. Und das funktioniert nur mit deren Equipment. Und damit du diese Dienste nutzen kannst, wollen sie natürlich, dass du da Equipment hast, was genau das tut. Und da jetzt zu sagen, nee, nutze ich nicht, geht nach Hause, ich will hier nur Internet, ja, wird halt
zunehmend schwieriger.
Ja, weil, also, wie gesagt, ich sehe mich ja eher so als, naja, Power-User ist so ein übertriebenes Wort, aber ich verstehe einigermaßen, was auf diesem Plastikding, was ja inzwischen alles kann,
das
was
ist das Problem.
So abläuft. Und,
Ich finde das jetzt nichts Besonderes. Du willst dich einfach nur nicht bevormunden lassen. Da soll bei dir zu Hause gefälligst Internet aus der Wand kommen. Und damit wirst du machen, was du willst. Und da soll dir nicht irgendjemand vorschreiben, dass du jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, noch das AOL-Portal klicken kannst oder CompuServe oder was da irgendwie, wie sie alle damals hießen.
Habt ihr manchmal eigentlich das Gefühl, dass dieser Kampf verloren ist?
Nee. Wenn sich immer Mittel und Wege finden und am Ende sind die Leute auch zu träge, um sich da den ganzen neuen Scheiß zu kaufen. Und
das hat schon irgendwie Beschwerden auf hohem Niveau, aber man muss es schon tun, weil Freiheiten wollen verteidigt werden.
Die Sache ist ja, ich als ganz normaler Nutzer, in Anführungszeichen, nee, du bist die auch irgendwo die Wahl haben. Also,
nee, du bist kein ganz normaler Nutzer. Der ganz normale Nutzer will halt eben nicht die Wahl haben. So ein ganz normaler Nutzer ist der Typ, der packt das Ding aus, klemmt das an und dann muss das spielen. So, also das eher so Pfeifen wie ich.
Und solange das tut, dann interessiert es halt auch den Kunden ja nicht. Und deswegen gibt es halt auch keinen Druck auf die Hersteller, irgendwie mal Firmware-Updates bereitzustellen, Sicherheits-Updates, weil es funktioniert ja. Der Kunde hat Internet, die Bandbreiten sind groß genug, dass wenn da irgendwelche Daten noch rübergehen von irgendwie Botnetzen und so weiter, dass es ja der Endkunde einfach nicht mehr merkt. Und
oder vielleicht ist es einfach nur S-Covering, dass sie nicht wollen, dass dort ihre Support-Hotlines mit Leuten gequatscht werden, die komischsten Geräte daran haben und dann halt nicht das Protokoll befolgen können, so jetzt klick mal da ein, jetzt ist wieder heile. Sondern wenn du eine Fritzbox dran hast, dann, ja keine Ahnung, noch nie gehört, schönen Tag.
Ja, du willst es halt standardisieren im Zweifelsfall, weil du so viele Kunden hast, dass du nicht alle Fälle abdecken kannst.
Dann ist dann wahrscheinlich da auch eher so, ruf uns nicht an, weil du hast die falsche Hardware am Start.
Bei welchem Provider bist denn du, Carsten?
Ich bin bei 1&1, beziehungsweise da ich nicht selber die Rechnungen bezahle, ist das sozusagen die Familie, die das im Moment für mich bezahlt, solange ich noch daheim wohne. Und bei denen geht das ja Gott sei Dank. Aber wenn ich dann nur an die Telekom denke, die einen sogar, wenn man aus Versehen sich irgendwie vertippt bei der URL beim Browser und dann tippt man, was weiß ich, keine Ahnung.
Die Navigationshilfe.
Ja, die Navigationshilfe.
Ich schalte die täglich aus, täglich. Das ist so unglaublich.
Ja. Da verdient die Telekom sogar noch daran, wenn man sich vertippt, also weil sie da Werbung drauf schalten. Also,
das ist sehr, sehr lustig. Und dann steht unten immer, möchten Sie die Navigationshilfe ausschalten, dann klicken Sie mal hier. Dann kommst du ins Kundencenter, schaltest die Navigationshilfe aus und sagen, ja, jetzt müssen Sie nochmal Ihren Router neu starten. Also jetzt muss die Verbindung neu aufbauen. Das machst du und dann ist hinterher die Navigationshilfe wieder da. Das ist echt, das ist richtig, richtig übel. Und wenn du nicht weißt, was du dann machen sollst, einfach.
Also für mich hört sich das eben so, dann kommst du ins Kundencenter und ich hoffe so, ja, du läufst mit dem Baseballschläger in dieses Kundencenter.
Nee, du kommst dann in das Kundencenter, das in 80% der Fälle nicht funktioniert, weil gerade Wartungsarbeiten sind.
Das ist, und dann auch nur mit Internet Explorer Version 6 oder so?
Nee, da sind sie schon recht, da sind sie aber schon recht weit vorne.
Die nehmen ihren Anruf sehr ernst.
Ja, und dann schaltest du die Navigationshilfe aus, dann vertippst du dich wieder, dann kommt die Navigationshilfe wieder. Und irgendwann sagst du, okay, 8888. Das hört sich Schnauze voll.
Und das Kundencenter ist eben das, was nicht mehr auf dem Router liegt. Das heißt, man hat halt keinen Zugriff mehr auf seinen Router, sondern man geht in die Cloud auf irgendeine Webseite, stellt da seine Daten ein, wie er zum Beispiel irgendwie die Navigationshilfe ausschalten.
Was dann, macht das dann? Setzt das ein Cookie auf den Router? Oder
nee, dann soll das über TR69 oder sonstige Provisionierungsprotokolle dem Router sagen, dass es die Navigationshilfe ausschalten soll. Oder, ja, es wird auf Provider-Seite gemacht, aber dieses TR069, das funktioniert eh nicht so wirklich. Das ist eine 190-Seiten-Spezifikation zur Provisionierung, die so schwammig geschrieben ist, dass es niemand richtig implementiert bekommt und alle sind inkompatibel zueinander.
Und was Provisionierung ist, das erfahrt ihr nach den Nachrichten. Carsten, vielen Dank für deinen Anruf. Wir müssen Nachrichten machen.
Bitte und tschüss.
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 Chaos Radio 188 ist hier und gleich geht's weiter.
Im September gibt's wieder das schönste Open-Air-Festival for all friends of German lyrics. Und zwar gleich 2 Tage lang.
Die neuen Deutschpoeten.
Freitag, 6. September mit Philipp Poisel. Und einen Tag später mit Bosse.
Es war die schönste Zeit.
Mit Mega Mega, Exclusive und Sportfreunde Stiller.
Denkst du denn da genauso?
Und das sind längst noch nicht alle.
Die neuen Deutschpoeten.
Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Im Kombi-Ticket für beide Tage.
Oder einzeln für Freitag oder Samstag.
Die neuen Deutschpoeten 2013.
Weil Sprache lebt.
Fritz. Immer gute neue Musik.
Und das hört man.
Um 5:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Nachrichten
mit Philipp Berger.
In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Die Sondierungsgespräche des Linkspolitikers Pierluigi Bersani mit den anderen Parteien waren nicht erfolgreich. Das hat Bersani am Abend Italiens Staatspräsident Napolitano mitgeteilt. Die Regierungsbildung ist schwierig, weil aus der Wahl Ende Februar drei nahezu gleich starke Lager hervorgegangen waren, ohne dass es einen eindeutigen Sieger gab. Journalisten, die für den Münchner NSU-Prozess zugelassen sind, dürfen ihren Platz jetzt doch mit anderen Reportern tauschen. Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Bei der Vergabe der 50 festen Plätze waren Journalisten von türkischen Medien leer ausgegangen, obwohl die meisten Opfer der Neonazi-Mordserie einen türkischen Migrationshintergrund hatten. Dies hatte im In- und Ausland scharfen Protest ausgelöst. Grundsätzlich, so das Münchner Gericht, bleibe es jedoch bei der Akkreditierungsliste. Sie werde nicht erweitert. Auf mehreren Autobahnen in Brandenburg standen die Fahrer am Abend zum Teil stundenlangen Staus. Nach einem LKW-Unfall musste der südliche Berliner Ring, die A10, in Richtung Schönefelder Kreuz gesperrt werden. Es bildeten sich bis zu 20 Kilometer lange Rückstaus auf der A2 ab Brandenburg und auf der A9 ab Netzen. Auf der A24 gab es in Richtung Norden nach einer Karambolage ab Sukow eine Vollsperrung. Mehr zur aktuellen Situation hört ihr gleich im Fritz Verkehrsservice.
Sport.
In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus zu Hause gegen den VfR Aalen gespielt. Die Partie endete unentschieden 1:1. Und wir schließen mit einer erfreulichen Meldung. Brandenburgs Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zum ersten Mal in seiner Geschichte zählt der Landessportbund mehr als 320.000 Mitglieder. Das sind über 4.000 mehr als im vergangenen Jahr. Und das, obwohl die Bevölkerung älter und weniger wird. Damit gehören fast 13% aller Brandenburger einem Sportverein an.
Wetter.
Die aktuellen Temperaturen betragen im Moment zwischen -2 und 1 Grad plus in Berlin und Brandenburg und stehen vermutlich weiße Ostern bevor. Immer wieder Schnee kann heute Nacht fallen, vor allem im südlichen Brandenburg, aber auch tagsüber im gesamten Sendegebiet. Die Temperaturen sollen erst ab Ostermontag ein wenig nach oben gehen.
Verkehr.
Autobahn 2, Magdeburg Richtung Berlin. Es gibt immer noch Stau zwischen Wollin und Dreieck Werder. A10, südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Hier gibt's Stau zwischen Dreieck Werder und Dreieck Potsdam. Da geht der Stau also einfach weiter. A12, Berlin Richtung Frankfurt zwischen Biegener Hellen und Frankfurt West. LKW-Stau in Richtung Polen. Die Gegenrichtung A12, Frankfurt Richtung Berlin. Bitte Vorsicht, an der Ausfahrt Fürstenwalde West steht ein kaputtes Auto auf der Verzögerungsspur. A20, Kreuz Uckermark Richtung Rostock. Zwischen Kreuz Uckermark und Prenzlau Süd steht ein kaputtes Fahrzeug auf der Fahrbahn. In Berlin ist die B96 im Tunnel Tiergarten im Moment nicht durchgängig befahrbar. Der Tunnel ist zwischen Reichpietschufer bis Heidestraße gesperrt. Und bei der S-Bahn-Linie 1 fahren seit 22 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss keine Züge zwischen Wannsee und Sundgauer Straße. Es werden Busse eingesetzt. Gute Fahrt.
Danke, Philipp. 9 Minuten nach 11.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit.
Macht doch mit.
Auf fritz.de/mitmachen.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Chaos Radio 188 ist hier und heute geht's um Router. Also diese Kästen, wo das Internet drin ist, das wir alle zu Hause haben. Oder so ähnlich. Mit dabei sind der Erdgeist, der Mirko und der Nibbler. Guten Abend.
Abend.
Wo waren wir denn eigentlich stehen? Ah, genau. Ich wollte fragen, was ist denn bitte... ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
Provisionierung.
Was ist denn bitte Provisionierung?
Das kommt bestimmt von Profi, oder?
Bestimmt. So wie prophylaktisch.
Na, irgendwoher muss ja deine Plastebox wissen, wer du bist und wie viel von diesem Internet du gekauft hast. Ja. Also,
und deine Zugangsdaten und was für Dienste du noch so hast, wie mobile Internettelefonie.
Genau, Telefonnummern, Zugangsdaten und all der Kram. Und den möchte der Kunde gegebenenfalls nicht manuell eintragen. Und deswegen kann der Internet Service Provider diese Daten für dich auf deinen Router eintragen. Aus der Cloud über spezielle Provisionierungsprotokolle, wie zum Beispiel TR069.
War das mit dieser 200-seitigen Spezifikation?
Genau.
War das nicht mal die Übersicht oder ist das die komplette Spec?
Ich glaube, das war nur ein Teil. Es gibt auch noch TR064 und diverse andere.
TR ist Telekom Telephony Recommendation. Das heißt, das ist ein Standard, den sich Telcos zusammen ausgedacht haben und als Empfehlung herausgeben für Hersteller und dergleichen. Ich glaube, da sind auch Hersteller mit beteiligt gewesen von so Geräten, aber es ist halt so ein Industriekonsortium, was versucht, sich auf einen Standard zu einigen, und das geht dann meist damit aus, dass so ein Standard dann zwar da ist, auch ganz viel Text hat, aber nicht so eindeutig, dass da irgendwie, also...
Das Ganze ist vor allem XML über HTTP.
Ja.
Also sehr schmal und zuverlässig und einfach
das
zu parsen.
Das ist so ein Programmiererwitz. Das heißt, wenn deine Applikation noch nicht kompliziert genug ist und noch nicht genug potenzielle Fehlerquellen aufweist, dann machst du am Ende noch irgendwie XML, RPC, und dann machst du am besten noch über HTTP und am besten irgendwie nur über so einen Windows-Webserver, so ein IIS, und dann hast du irgendwie genug Komplexität, dass du irgendwie für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast.
Mit Supportverträgen.
Genau.
Okay, verstehe.
Und dann gibt es natürlich noch undokumentierte Stapel an Notizzetteln bei irgendwelchen Developern neben dem Bildschirm oder so. Wie denn genau dieses XML nicht zu parsen und zu parsen ist, weil wenn man bestimmte Sachen ineinander schachtet, dann unvorhergesehene Dinge, wovon man selber weiß, die man aber dann nicht dokumentiert hat, weil es funktioniert ja mit dem Setup so, wie man es da hat. Man sollte nur da und da und da nichts ändern, weil ja sonst der Parser auf die Nase fliegt oder so.
Ja, gerade bei den XML-Bibliotheken, die benutzt werden, gab es haufenweise Schwachstellen, Sicherheitslücken etc. Und da die Router halt auch nie geupdatet werden, aber von außen wundervoll erreichbar sind, kann man diese Lücken auch wunderbar ausnutzen.
Ich überlege gerade, ob mein Router jemals gesagt hat, er möchte jetzt ein Firmware-Update haben. Ich glaube, das hat das noch nie gesagt.
Ja, dann musst du dich da auf dieser Seite einloggen.
Ja, eben.
Dann kannst du wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet, während du noch Internet hast am besten, dieses neue Firmware-Image runterladen. Dann kannst du das da wieder per Browser hochladen.
Aber das ist ja auch falsch.
Und wenn irgendwas schief geht, dann hast du kein Internet mehr, um nachzugucken, warum du denn jetzt plötzlich kein Internet mehr hast.
Mhm. Ja, doch im Handy. Notfall. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr seid herzlich eingeladen, euch zu beteiligen an dieser Sendung. Zum Beispiel so wie der Matthias. Der wollte auch nochmal von früher erzählen, Erdgeist.
Oh. Genau. Früher haben wir ja bald, hoffe ich.
Ja, hallo, früher hatten wir ja nichts.
Naja, nee, früher haben wir bald, hoffe ich doch, nachdem dann der Winter weg ist.
Früher?
Wortspiel. Oh.
Gerade gehört, weiße Ostern.
Ui. Ja, genau das. Nein, weil ihr von lustigen kleinen Plastikschachteln euch unterhaltet.
Mach mal dein Radio aus.
Ja, schönes Feedback. Wollte ich mal erzählen, wie das in meiner Zeit war, als es noch keine kleinen Plastikschachteln gab, sondern wo man mit viel Mühe sich sein erstes ADSL-Modem bei der Telekom geleistet hat und an Ermangelung oder aus Ermangelung dann halt irgendeinen alten Rechner hernehmen musste, der dann Router gespielt hat.
Entschuldige kurz, in Ermangelung, muss es heißen.
Distribution drauf.
Was hast du drauf gefahren?
Mandrake Linux, soweit ich weiß.
Doch noch ganz früher.
Und dann mit den Skripten und Setter hat man sich halt dann quasi seinen Router selber gebastelt.
Das war genau zu den Zeiten,
die WG mit Internet zu versorgen.
Ja, als es noch so keine kleinen billigen Plaster-Router wie oder fertige Boards, wo man so Linux drauffahren konnte wie heute, der Raspberry Psi. Musste man damals ja mal so richtig Hardware nehmen, wo noch ein großer Lüfter drin war und so ein Netzteil und alles mögliche. Und dann stand der da irgendwie im Flur oder in der Küche oder wo man ihn hingestellt hat und machte einfach Lärm und Dreck und einfach nur dafür, dass Internet ist. Aber
kennt ihr noch Flir? Das war so eine Linux-Distribution auf Diskette, die konnte man dann in normale Rechner reinstecken und hatte dann Flir. Das war FLI4L. Das war so eine Diskettendistribution extra für Router. Jetzt habe ich auch Router gesagt.
Ja, er hat Router gesagt. Dachte, toll, da hast du was angerichtet, Holgi.
Ja, echt.
Nee, die Kunst oder der Sport war ja dabei, möglichst in Rechner zu nehmen, der natürlich von der Hardware-Anforderung nicht so doll sein musste. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war 2000 rum, da war das irgendein alter 386er. Da lief dann so eine Disketten.
Ja, aber gerade das frisst doch Strom.
Und den hat man aber lüfterlos gemacht, den hat man runtergestrippt ohne Ende, also möglichst Sparflamme.
Nee, also ich war meistens schon zufrieden, wenn erstmal überhaupt Internet war und danach. Naja, danach machst du bloß wieder Dinge kaputt.
Das ist wohl richtig. Aber das hat funktioniert, ziemlich lange sogar, ziemlich gut. Naja, heute ist eine Platte starten.
Ja Mensch, vielen Dank.
Ja.
Matthias, gute Nacht, tschüss.
Viel Spaß euch noch, tschüss. Amba.
Ah ja, das... Ciao. Ist so, eigentlich da entwickelte sich ja irgendwie so dieses Hackerbild davon, was so ein Router eigentlich sein sollte. Irgendwie so ein Stück eigene Hardware, oder zumindest Hardware, die du unter deiner Kontrolle hast. und darauf dann, ich meine, er steht halt zu Hause in deinem Netz und du möchtest nicht, dass irgendjemand anders, der dann im Rechenzentrum sitzt, vielleicht mit einem gelangweilter Mitarbeiter in seiner Nachtschicht, der dann mal guckt, na, was klicken die denn so und dort mal anfängt, noch Software zu deployen.
Ach, guck mal, immer wenn er YouPorn guckt, ist er mit dem Firefox unterwegs, weil man dann Privatmodus schalten kann und so.
Ah, nee, Geschenke kaufen meinst du?
Geschenke kaufen, genau, im Privat. Fuck, warum komme ich da nicht von alleine drauf? Wir hatten ja eben diesen Routerzwang, also ne, da gibt es jetzt den Dirk, der möchte da auch für Aufklärung sorgen. Wir sind ja auch eine aufklärerische Sendung. Hallo, der Dirk.
Hallo, ja, Dirk. Hallo. Ja, wie gesagt, ich arbeite bei so einem Anbieter in einer Hotline. Mhm. Und
bei welchem? Nee, musst du nicht sagen. Okay.
Holgi ist eh mein Anbieter, ja.
Ah, okay. O2.
So heißen sie heute, ja. Ja, und zwar, es ist einfach so, also jeder Kunde kriegt bei uns ja so einen Router erstmal zu dem Anschluss. Ne? Inzwischen auch nur noch WLAN-Router. Früher haben sie mal Modems gekriegt oder eben Router ohne WLAN oder nur Einzelplatznutzung und so. Und jetzt kriegen sie inzwischen halbwegs vernünftige Geräte, das Standardding halt, 4 Anschlüsse hinten und WLAN. Und die Kunden sagen dann, ja, ich will aber meinen eigenen benutzen. So, und ich sage da dem Kunden immer, solange ihr Anschluss funktioniert, können sie benutzen, was sie wollen, machen wir ihnen überhaupt keine Vorschriften. Ne? Aber wenn der Kunde dann Störungen hat und Support will, dann soll er halt wenigstens für diesen Zeitraum, wenn der Anschluss mal nicht funktioniert, wenigstens den Router anschließen, den er von seinem Anbieter gekriegt hat.
Ne? Na, alte Dinge aus dem Keller holen, ja.
Genau so ungefähr. Weil die Sache ist einfach mal, wenn du Support leisten willst, dann musst du ja auch irgendwo wissen, was hängt da hinten dran, wie verhält sich das Gerät. Dann fragst du denen die Lampen an, blinkt denn die DSL-Lampe? Und bei einer Fritzbox blinkt eben nicht die DSL-Lampe. Da blinkt dann eben die Powerlampe und alles Mögliche. Und wenn der Kunde dann selber damit nicht klarkommt, wie gesagt, er kann anschließen, was er will. Es sei denn, er hat eine Störung und will Support, dann soll er auch das anschließen, was er von seinem Anbieter gekriegt hat. Die Ausnahme ist, das habt ihr auch schon angesprochen, Thema Provisionierung und so, diese ganzen Next-Generation-Network-Anschlüsse, also Voice-over-IP-Anschlüsse, da kannst du halt meistens nur den Router benutzen, den du von deinem Anbieter gekriegt hast, ja, weil dort die Protokolle drin sind, die Zugangsdaten.
Das Problem ist ja auch dem Kunden einfach nicht zumuten zu können, mehr als einen Benutzernamen und Kennwort. Und das ist ja schon oft schwierig einzutragen. So, und trägst du nochmal die Telefonnummer für deinen SIP-Anschluss ein, dann konfigurierst du nochmal das richtige PV-ID und das richtige WLAN für dein Entertainment-Fernsehpaket. Und dann hast du noch dit und den IPv6-Präfix für Telefonie und dein Kühlschrank kriegt ein anderes. Also
damit ist ein Kunde einfach überfordert.
Die Anzahl der Parameter ist einfach viel zu viel. Ja. Für
Zumal dort automatisch bei manchen Geräten auch regelmäßig neue Firmware aufgespielt wird. Und spätestens dann, wenn er dann kein Gerät von dem Anbieter dran hat, kommt es dann halt zu einem Konflikt, wo dann die Vermittlungsstelle sagt, was ist denn jetzt los, das Gerät kenne ich nicht, der reagiert nicht, das blockiert und so weiter.
Dann schalte ich mich lieber mal aus. Dann sagt die Vermittlungsstelle, ich schalte mich jetzt lieber mal aus, sicher
so
ist
ungefähr,
sicher.
Genau, aber, und dann gibt es einen Anruf, Problem ist, zwei, mein Anschluss ist nicht. Genau,
das Problem ist hauptsächlich, dass wenn ein Kunde jetzt ein ähnliches Gerät anschließt und dann die Provider-Firmware gepusht bekommt über TR69 mit einem Update, hier ist irgendwie, hol dir mal neue Firmware, und sich dann diese neue Firmware holt, die aber nicht zu dem Board, was in dieser Box verbaut ist, passt, weil das eine andere Charge ist, wird das halt schwierig.
Ja, ich hab nur Chaos, genau.
Aber so, und man im muss Grunde eh damit rechnen, dass irgendwie ein Teil der Boxen, die man so als Netzbetreiber hat, man ja nicht nur irgendwie 20 Kunden, sondern man hat da irgendwie hunderttausende von Boxen draußen und Da ist einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, das ist ein kleiner einstelliger Prozentsatz, 1, 2, vielleicht 3%, die einfach nach so einem Firmware-Update auch nicht wiederkommen. Also wo halt irgendwas daneben geht und man dann mit dem Kunden ja dem eine neue Box rausschicken darf.
Genau.
Das steht auch Firmware-Updates regelmäßig im Weg. Also da sind wir echt in einer Steinzeit.
Also man will es halt auch alles automatisieren. Dazu hilft es halt, wenn dort einheitliche Geräte beim Kunden stehen. Und Automatisierung heißt einfach, es wird auch immer preiswerter für den Anbieter. Und ich sag mal letztlich, das bedingt ja auch der Kunde, der will es ja auch immer billiger. Und das ist sowas, was mich am meisten immer ärgert bei unseren Kunden. Die wollen immer einen vollen Support, ja, und einen besten Service. Und
für 19,95.
Aber für am besten umsonst ist noch zu teuer. Ja.
Ich will, glaube ich, wie den Service will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur schnelles Internet und vor allem nicht runtergedrosseltes Internet ab irgendwann, was wir jetzt dann wie die nächste einführen. Das wird wahrscheinlich in den Callcentern auch nochmal ganz lustig werden. Wenn
meinst du, die führen das ein? Bringen die das wirklich?
Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt ein Testballon, der da...
Mal gucken, wie die Netzgemeinde das diskutiert. Aha. Und dann mal gucken.
Aber mich interessiert ja noch, weil der Dirk arbeitet in so einem Callcenter. Kannst du da erzählen, was so der schlimmste Kunde gewesen ist, mit dem du da jemals telefonieren musstest?
Oh, der schlimmste Kunde, weiß ich nicht, irgendwie richtig schlimme Kunden hat man eigentlich so, weiß ich nicht, alle paar Tage oder so irgendwie, wo man dann auch anschließend, also ich bin da manchmal auch, dass ich das dann nach dem Gespräch nicht vergesse, sondern wirklich erstmal rausgehen muss, Pause machen muss und mal wieder runterkommen muss.
Was machen die? Also sind die so insgesamt einfach anstrengend, weil sie doof sind? Oder schnauzen die dich die ganze Zeit an, sodass du irgendwann durch bist?
Oder beides.
Ja, also dumme Leute nerven einen einfach total. Wenn Leute einfach von nichts einen Plan haben, wenn du dann mit denen Router einrichten willst und dann sagst du, klicken sie jetzt dort und dann kommt die Frage, links oder rechts klicken? Ja, linke Maustaste. Einmal oder zweimal? Einmal klicken. Okay, dann beim nächsten Mal Kontextmenü. Klicken Sie da mit der rechten Maustaste.
Fragt man sich auch mal, haben Sie keine Enkel, die Ihnen das mal eben schnell hier...
Ja, nee, das ist irgendwie die Leute. Ich bin auch der Meinung, viele Leute sollten irgendwie erstmal einen Grundlagenkurs bei der Volkshochschule machen. Ja. Wie bediene ich einen Computer oder so.
Ja, es gab früher, der Internetführerschein von web.de.
Ja,
das war total super. Das habe ich meinem Vater übergeholfen. Das gab es damals auf CD-ROM.
Ach, ja? Echt? Gab's sowas?
Den web.de Internetführerschein.
Nein.
Das war total cool. Das habe ich meinem Vater in die Hand gekriegt und gesagt, schieb das in deinen Computer. Und dann hat er das kapiert.
Ist ja also, geil. Gibt es das noch?
Ich hab's dann. Es ist
über 10, jetzt noch CDs
weit
lesen.
Über 10 Jahre her. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber das wäre halt super, wenn man sowas mal entwickeln würde. Also irgendwie einfach einen Computerführerschein für. Ja.
Dirk, wie ist denn prozentual die Verteilung an Power-Usern oder an Leuten, die glauben, sie hätten Ahnung, haben sie aber nicht, oder an kompletten Anfängern?
Warum
hackt
der jetzt wieder auf mir rum?
Ich mich eingeschlossen? Ich glaube ja auch immer, dass ich Ahnung habe.
Nee, ich meinte jetzt eher an Anrufern bei der Hotline.
Ein Kollege fragt mich gerade, ob ich das im Radio bin.
Nee, bist du nicht. Sag ihm, bist du nicht. Nee, ist er nicht. Das ist nicht der Dirk. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht.
Wie? Wurde dir jetzt gerade das Maulkorb vom Kollegen übergeholfen?
Nee,
oder?
Nee, es ist privat, ist ein Kollege, der ist ganz okay. Und
musste jetzt sagen.
Gibt es eigentlich irgendwie so den geheimen Trick, dieses Protokoll, das ihr da abarbeiten müsst, zu umgehen? Weil das ist so mein Problem. Weil wenn ich dann mal die Hotline anrufe und sage, so, pass mal auf, das und das geht nicht. Das und das sollte so und so.
Schibolett,
genau, ja, genau. Sitzt bei Ihnen irgendwo jemand, der einen Pinguin auf dem Schreibtisch hat? Dann gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu umgehen? Oder seid ihr bei Strafe verpflichtet, dieses Protokoll einzuhalten?
Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Also, wenn ich dich anrufe, dann fragst du ja immer dieselben Sachen. Ne?
Ja.
Blinkt das, leuchtet das, stecken Sie es mal an, stecken Sie es mal ab. Mhm. Und meistens, also bevor ich eine Hotline anrufe, habe ich schon alles gemacht, was ich mir nur vorstellen kann, was ich irgendwie machen kann. Inklusive irgendwo in Foren rumgeguckt, was das Problem sein könnte und sowas. Mhm. Und wenn ich dann anrufe und sage, so pass mal auf, ich habe das alles schon ausprobiert, können wir direkt auf Stufe 2 gehen, dann funktioniert das immer nicht. Was muss ich tun?
Ja, also ich sag mal, daran hat der Agent dort in der Hotline selber nicht unbedingt ein Interesse, das zu umgehen. Es sei denn, es wird für ihn ein schnelles Gespräch. Ne? Aber die Sache ist einfach, jeder Kunde sagt, ich habe schon alles probiert.
Stimmt, ja, okay.
Haben Sie denn die Originalverkabelung hergestellt? Ja klar, sicher, also habe ich schon immer. Und das ging ja schon immer.
Ich habe nichts geändert.
Wie viele Meter sind es denn von der Telefondose bis zum Splitter?
12.
Ja, nee, das ist Originalkabel. Na, wie weit ist denn das, so Meter? Naja, so 6, 7 Meter. gut, dann stellen Sie mal unsere Originalverkabelung her, so wie das vorgesehen ist, und dann guckst du 5 Minuten später auf die Leitung drauf und dann ist er auf immer von 2 Mbit auf 16 Mbit hoch. Ne? Aber der Kunde hat alles richtig gemacht und das ging ja schon immer so.
Ne? Und ich habe nichts geändert.
Auf einmal ging ja nichts mehr.
Ja, und seit ich Windows 8 habe, geht das nicht mehr. Das muss an Ihnen liegen. Also das sind so die Standardantworten und da fängst du irgendwann an zu verzweifeln. Nee, und was Holger sagt mit unter Strafe, also du hast einen Ablaufplan, du hast dort entsprechende Programme, die dich dann fragen, A, B fragen, eventuell noch C und dann klicken und ja, hat er schon gemacht und so weiter. Das unter Strafe kann man so eigentlich nicht sagen. Du hast natürlich ein Interesse dran, das so auch abzuarbeiten. Einfach mal, du willst ja auch jedem Kunden letztlich den gleichen Service-Level liefern. Und wenn du jetzt, also so eine Beispiele, zum Beispiel Kunde benutzt Linux. Ne? Mhm. Ich habe zu Hause auch nur Linux auf meinem Rechner. So, wir supporten halt Windows, die gängigen Systeme und macOS. Und wenn jetzt ein Kunde mit Linux kommt, kannst du dem, wenn du es weißt, sicher helfen. Das heißt dann aber auch, ruft er irgendwann wieder an. Der Kollege hat dann keine Ahnung oder hält sich an seine Anweisung. Ja. Dann heißt das natürlich, ja, aber der Kollege beim letzten Mal hat mir doch auch mit Linux geholfen. Wieso können Sie denn das jetzt? Geben Sie den mir doch mal. Ja, der ist gerade im Urlaub. Ja, das ist mir doch jetzt eher. Ne?
Wobei ich das Problem hatte, ich habe mal Third-Level-Support für einen ISP gemacht.
Was ist Third-Level-Support?
Na, du hast verschiedene Level. Hast du irgendwie Frontline, das sind die Leute, die du anrufst, wenn du irgendwie die 0800er-Nummer deines Telefonanbieters mit irgendwie Millionen Kunden anrufst. Mhm. Da kriegst du halt irgendwie einen von x100 Callcenter-Mitarbeitern, der mit dir wirklich grundlegenden Dingens durchgeht und das kann dann rauf eskaliert werden. Also je nachdem, wie spezifisch dein Problem ist, dann entsprechend zu Leuten, die ein bisschen mehr Plan haben, und wenn es wirklich ein harter Fall ist, dann kriegt das auch mal irgendwann Techniker auf den Tisch, weil die ja auch daran interessiert sind.
Das heißt, du bist derjenige, zu dem ich komme, wenn ich Schibboleth sage?
Weiß ich nicht. Also in dem Fall war es halt, dass wir ein paar Probleme hatten und wir uns Calls rausgenommen haben, die eine bestimmte Problematik auf eine bestimmte Problematik gepasst haben, weil wir einfach gucken wollten, okay, wie sieht unser Problem aus, wie ist die Anatomie des Problems, wie lösen wir das? Und da brauchst du einfach Kunden, mit denen du dann genau dieses spezifische Problem analysierst. Und da hatten wir einen, der mir reingereicht wurde mit, ja, das ist ein User, der hat so ein NETBSD am Laufen, weiß jetzt auch nicht, das muss wohl irgendwie sowas wie Linux... Gib mir den mal. Und mit dem konnte man dann tatsächlich, ich konnte sagen, kannst du mal irgendwie mal hier TCP-Dump, mal ein PCAP zuschicken, gucke ich mal rein. Und hatten wir auch innerhalb von weniger als 2 Tagen das Problem abschließend gelöst gehabt. Also gibt schon Kunden, über die man dann als ISP sehr froh ist, weil sie auf der anderen Seite dann halt schon einem Input liefern können, der einem weiterbringt.
Dirk, danke für deinen Anruf.
Ja, gute Nacht dann noch.
Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir immerhin gelernt, wie wir mit den Leuten an der Hotline sprechen müssen, damit wir ihnen maximal auf den Keks gehen können.
Das reicht ja erstmal höflich, ne?
Ach, höflich. Na, du bist immer so komisch irgendwie. Höflich richtig.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mittlerweile ist es nur noch eine. Hier ist Chaos Radio 188 mit dem Erdgeist Mirko und Nibbler und Holgi.
Huhu, Holgi.
Huhu, Erdgeist. Das machen wir jetzt bis zum Schluss der Sendung. Hallo.
Ne? Hallo.
Hallo.
Hallo. Und wenn wir damit durch sind, äffen wir uns nach.
Ja, 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 ja.
Wo waren wir? Genau, wir haben noch einen Anrufer hier. Hallo, unbekannter Anrufer.
Ja, hallo, unbekannt bin ich zwar nicht.
Doch, steht hier. Hier steht unbekannt.
Ich kenne dich auch nicht.
Mhm. Wer bist du? Hast deinen Namen nicht gesagt?
Das tut mir leid, ich bin Robin. Ich habe das eigentlich gesagt, aber ist ja egal.
Ist die Telefonanlage, die ist ein bisschen...
Hallo, Robin.
Ist Windows.
Ja, hi. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich wollte eigentlich mit euch mal kurz über das Thema sprechen, auch so zum Thema ferngesteuerte Router, also sprich ferngesteuert durch den Internet Service Provider. Und ihr habt ja vorhin schon ein bisschen geredet so über Sicherheitslücken in Routern, sowohl durch WLAN als auch halt übers Internet. Und mir ist da eigentlich so ein bisschen auch der Gedanke gekommen, ich habe da auch schon ein bisschen was drüber gelesen. Wenn jetzt sozusagen ein Provider wie zum Beispiel Telekom mit diesen Default-Routern zum Beispiel oder ein anderer Provider die Möglichkeit hat, den Router sozusagen über die eigenen Server zu provisionieren und zu steuern, gäbe es ja eigentlich theoretisch auch die Möglichkeit, jetzt eben, das wurde vorhin schon irgendwie hier gesagt, so ein Router könnte irgendwie auch Bitcoins berechnen oder irgendwie ein Botnet irgendwie mitbetreiben. Es gäbe ja eigentlich dann auch so die Möglichkeit, vom Provider theoretisch irgendwas einzuschleusen in den Router oder mich auch irgendwie vielleicht auszuspionieren, was ich so in meinem Netzwerk zum Beispiel mache.
Der Provider hat jederzeit die Möglichkeit, ja auch deinem Router, wenn es einer von denen ist, eine neue Firmware überzuhelfen und rein technisch gesehen hat der Provider jederzeit die Möglichkeit, dir da einen Verbundestrojaner für Staatstrojanerten Router hinzustellen, also irgendeine Firmware, die schon auf dem Router in deinem Netzwerk zu Hause rumschnüffelt. Das können die rein technisch gesehen jederzeit sofort machen und auch ohne, dass du irgendwie da großen Überblick drüber hast.
Dafür brauchen die nicht mal Provisionierung.
Ohne dass er einen großen Überblick hat oder ohne dass überhaupt jemand einen großen Überblick darüber hat? Also würde man das überhaupt merken?
Naja, da sind halt schon physikalisch die Bits im Flash deines Routers andere, als sie vorher waren.
Okay, aber wer guckt sich das an?
Ja.
Na, ich jeden Morgen.
Genau, morgens erstmal Bits zählen.
Ja. Aber dein Provider hat eine Übersicht über deinen kompletten Traffic, den kriegt er und den leitet er auch auf Anfrage zu Strafverfolgungsbehörden und so weiter aus. Aber und bei sowas wie Kabelnetzen ist hinter dem Modem, vor dem Modem, also was man da so an Broadcast-Traffic in so einem DOCSIS-Segment an einem Kabelnetz hinter seinem Modem wieder sieht von anderen Leuten, ist spannend.
Jetzt zum Beispiel, wenn es der Provider Zugriff hat, ich meine, klar, dass der Provider natürlich meinen Traffic, den ich da über das Internet rausjage und den ich irgendwie dazu gespielt bekomme übers Netz, das sehen kann, das ist mir klar, aber jetzt zum Beispiel eben über so einen ferngesteuerten Router, das macht ja einem auch zum Beispiel die Telekom schmackhaft, dass man zum Beispiel auch über das Kundencenter dann den Router direkt steuern kann, sich quasi auch gar nicht mehr irgendwie über die IP-Adresse da irgendwie einloggen muss. Ja. Dann könnte ja theoretisch auch der Provider zum Beispiel vielleicht, sage ich mal, schauen, was mache ich in meinem Netzwerk oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine ungeschützte Freigabe habe, weil ich mir denke, okay, in meinem Netzwerk, naja, das ist geschützt, zum Beispiel über das WLAN, könnte man theoretisch über den Router auch zum Beispiel auf offene Netzwerksfreigaben zugreifen und sowas.
In dem Moment, wo dein Provider sowas machen kann, gehört dir der Router halt nicht. Also das sehe ich genauso wie mit irgendwie Telefon und aller anderen Hardware, auf dem ich nicht der einzige Herr im Hause bin und auf das Gerät quasi exklusiv Zugriff habe, so, das ist dann halt eine Box, die dir nicht gehört, sondern deinem Anbieter. Und deswegen ist sowas halt schon sehr fragwürdig, ob die Vorteile, die man daraus gewinnt, dass irgendwie was flüssiger funktioniert und man jetzt eine Voice-over-IP-Telefonnummer nicht konfigurieren muss, sondern dass der Anbieter tut. Also ich weiß nicht, den Vorteil von so einem Kundenportal im Internet gegenüber, ich muss mich lokal auf eine Adresse einloggen, sehe ich nicht, wenn ich dafür das Hausrecht auf meinem Plastenrouter zu Hause für verliere. Wobei die Frage ist, ob man der einzige Herr auf dem Gerät ist, weil die Software auf diesen Boxen ist jetzt nicht unbedingt von also das ist jetzt keine hohe Ingenieurskunst, die da
Na, ich würde da jetzt an der Stelle noch nicht so viel den Fokus auf die Plasterrouter legen, weil was du dir allein mit deinem Mobiltelefon, wo ja irgendwie so ein verbogenes Betriebssystem drauf ist, dort in dein Heimnetzwerk reinschleppst, wenn deine Nachbarn darauf Zugriff haben, wie die da dann rumwüten. Ist es einfach so, dass dein irgendwie übers WLAN angeschlossene Rechner in deinem Zuhause sind, einfach nicht mehr so zu betrachten, als wenn sie isoliert stünden. Also du musst eh aufpassen, dass das eben nicht mehr dein privates Netzwerk ist und jeder, der da drin irgendwie seinen Fuß in der Tür hat, kann auch schauen, welcher Traffic da abgeht. Das ist jetzt alles nicht so schlimm, finde ich. Man muss sich nur bewusst werden, dass die Zeit, wo dein einzelner PC dort eine Verbindung mit Modem, mit dem Internet hat, die ist vorbei. Inzwischen kann man sich in deinem Heimnetzwerk so an ziemlich vielen Punkten auch bequem machen. Aber also der Router ist schon noch an einer etwas exponierteren Stelle, weil du ihn ja meistens danach fragst, wenn du mal DNS, also so Internetadressen aufgelöst haben möchtest, dann ist ja der DNS-Server meistens dein Router. Und dann weiß der, egal wie du da verschlüsselte Verbindungen machst oder nicht, weiß zumindest dein Router, auf welchen Webseiten du dich rumgetrieben hast. Egal, was jetzt dein Firefox oder dein Chrome in welchem Modus du dich da bewegt hast.
Das ist halt das Gerät, das dir dein Internet zu Hause liefert und ist an genau der Stelle, an der man ja einhaken kann, um dir irgendwelche Antworten zu geben, die jetzt nicht das Internet sind, sondern ja.
Und vor allem, du merkst es nicht. Also keine Firewall, kein Antivirusprogramm, irgendwas im Heimnetzwerk kann das detektieren, weil das halt der Knotenpunkt ist. Das ist das Gateway zum Internet. Das ist die einzige Stelle, wo der gesamte Traffic rübergeht.
Ja, klar. Also deshalb habe ich bei mir jetzt zu Hause zum Beispiel halt auch eine Fritzbox angeklemmt und habe diesen Speedfall-Router einfach mal, um halt zumindest etwas sicherer zu gehen, weil die Fritzbox doch ein bisschen mehr bietet. Wobei, es wurde ja vorhin schon gesagt, diese Navigationshilfe und jetzt auch gerade eben zum Thema so DNS und so. Ich habe es dann irgendwann so gemacht, weil mir ging das nämlich dann auch irgendwann auf den Keks. Ich habe dann irgendwann auf meinem eigenen Server habe ich dann einfach einen Bind-DNS-Server installiert und habe dann da einfach mein eigenes Zeug eingestellt und hab dann gar nicht mehr überhaupt die DNS-Server von der Telekom. Ja,
irgendwann bietet die Fritzbox denn eigentlich wirklich mehr oder macht die nur den Eindruck, als würde sie mehr bieten, weil man mehr drauf rumklicken muss?
Also ich finde zum einen, dass das Interface von der Fritzbox ein bisschen leichter ist. Also du bekommst nicht angezeigt, zum Beispiel, ich benutze jetzt macOS und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als ich da auf diesen Speedball-Router draufgegangen bin von der Telekom, hieß es dann schon wegen, ja, ich würde nicht nur den schlimmsten Browser verwenden, sozusagen Nutzung auf eigenes Risiko. Das habe ich bei der Fritzbox zumindest mal nicht. Und dann hat die Fritzbox halt natürlich auch ein paar nette Funktionen, so zum Beispiel eben, was jetzt so zum Beispiel das WLAN angeht, dass man eben schauen kann, okay, welcher Kanal kann ich mir jetzt irgendwie, welchen kann ich mir selbst raussuchen, wo ist jetzt irgendwie gerade der Nachbar noch irgendwie drauf, wo kann ich da am besten senden. Und dann hat die Fritzbox ja noch verschiedene Funktionen, dass man eben sagen kann, okay, man möchte irgendwie mal so wöchentlich irgendwie eine Statistik haben, so wie viel Traffic irgendwie angefallen ist und wo man überall so hin telefoniert hat und so.
Also sie bietet tatsächlich mehr. Irgendwie,
dass man das dann vielleicht noch irgendwie so vergleichen kann mit der Rechnung, die man dann irgendwie am Ende bekommt.
Das Einzige, worüber sich diese Router differenzieren, weil unter der Haube läuft halt dieselbe Software runter. Das ist größtenteils alles Linux. Es gibt ein paar wenige Geräte, auf denen vielleicht VxWorks läuft, wenn man sich den Flash sparen wollte und nicht so viele Funktionen braucht. Aber im Prinzip ist das alles tatsächlich auch freie Software. Nur gibt es gerade bei besagter Box zum Beispiel das Problem, dass diese Unternehmen sich da halt bedienen und sich so zu hinfrickeln, dass das funktioniert. Aber zum einen die Veränderungen, die sie da machen, nicht an die Community zurückgeben oder nur nachdem man sie ganz doll angepiekt hat. Und da ist auch juristisch.
Da muss man dazu sagen, dass diese Software ursprünglich unter einer Lizenz veröffentlicht worden ist, die genau das von einem fordert, wenn man sie kommerziell verwendet, mindestens, dass dort alle Weiterentwicklungen wieder zurückgegeben werden, steht da eine Lizenz drin und da gibt es auch befreundete Anwälte, die sich da das zur Aufgabe gemacht haben, diese Lizenz, diese GPL dort auch durchzusetzen.
Da kann man von leben wahrscheinlich, ne?
Als Anwalt, ja.
Anwalt fragen, ja. Ja, Robin, schönen Dank für deinen Anruf.
Ja, nicht zu danken. Danke euch.
Gute Nacht. Tschüss.
Viel Spaß noch. Danke.
Oh. Trigger Happy Finger hier.
Ja, aber
ist, ja, ist tatsächlich so, weil in dem Moment, wo so ein Hersteller einen Bug fixt, was sie eh selten tun, die frickeln sich meist nur so hin, dass es gerade funktioniert. Da kann vielleicht Mirko ein bisschen mehr zu erzählen, weil...
Ja, also die Router differenzieren sich...
Weil der hat es kaputt gemacht.
Ja, also man kann auf jeden Fall einen Fokus darauf legen, wie oft Hersteller Updates rausgeben für Router. Also das Verhältnis ist eh ziemlich krass, wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel 500 verschiedene Hardware-Modelle im Feld sind. Dann kann man sagen, dass vielleicht so das Doppelte oder höchstens das Dreifache an unterschiedlichen Software-Versionen für diese Router existiert. Das heißt, pro Router werden im Durchschnitt höchstens 2 bis 3 Updates durchgegeben. Oder 1 bis 2. Maximal. Und
wenn überhaupt. Also es gibt halt Router, die irgendwie mit der Software ausgeliefert werden und das war's dann. Und dann gibt es wieder welche, wo für die 3, 4 oder 5, aber das ist die Minderzahl.
Aber am Ende muss man sich vorstellen, dass dieses Betriebssystem, was da ständig Meldungen hat, dass da dieses Programm und dieses Programm Fehler hat, um beliebigen Code drauf auszuführen, dass dieses Betriebssystem, was eigentlich schon im Internet ständig man hinterher patchen muss und dass dort ziemlich viele bezahlte Leute in großen Firmen ständig dabei sind, alle Fehler zu korrigieren und die dann im Wochentakt neu zu machen. Und genau sowas hat man da eigentlich auch am Internet. Das heißt, man stellt sie zu Hause hin, man hat eine öffentliche IP-Adresse und ist damit aus dem Internet zu erreichen. Und es gibt auch Leute, die sich dann so als Sport mal eingerichtet haben, das gesamte Internet abzugrasen und mal nachzugucken, wer da lauscht, wer da guckt. Und im Optimalfall rauszufinden, genau welche Version von welchem kleinen Plaster-Router mit welcher Software das da drauf ist. Und
wenn man dann einmal so einen Fehler gefunden hat, den man ausnutzen kann, dann hat man einen Jackpot, weil es gibt halt dann nicht nur eine von diesen Boxen, sondern
Hunderttausende,
Hunderte, Hunderttausende. Und ja.
Es gab ein Projekt von Leuten, die wollten das gesamte Internet einmal scannen und konnten das natürlich nicht mit 1 oder 2 Rechnern machen, auch nicht mit Hunderten oder Tausenden, und haben sich deswegen bestimmte Router ausgesucht, die halt Sicherheitslücken hatten, und haben die missbraucht, um halt Teile des Internets zu scannen und die Statistiken dann halt an einen zentralen Server zu senden. Und somit haben sie es wirklich geschafft, mit Hilfe von Zehntausenden von Routern, die halt zu Hause stehen, das Internet abzugrasen. Und das war halt noch ein sehr humaner Fall. Also sie haben die Bandbreite limitiert, sie haben keine Rückstände auf den Routern zurückgelassen, aber sie hätten halt durchaus Schadcode auf die Router laden können, und mit Sicherheit man weiß, dass auf den meisten oder echt vielen Routern Schadcode ist, die halt die Router zu einem Teil von einem Botnetz machen.
Ja, das heißt auf den meisten Routern, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass in so ziemlich allen Routern, die da derzeit deployed sind, mindestens eine kritische Sicherheitslücke existiert, die sowas ermöglicht.
Kann ich das dann sehen als User? Also als Ich-User, nicht als
Du-User. Nee, das ist ja genau das, was man als Botnetz-Betreiber möchte, dass du das genau nicht siehst. Mhm. Also du merkst dann vielleicht, okay, deine Box wird ein bisschen heiß, aber so ein Botnetz funktioniert natürlich nur, wenn der Bot lange genug funktioniert und wenn dem Benutzer das nicht auffällt. Also es sind die besten Bots die lange überleben auf dem Gerät. Im Fall von diesem Kana-Botnet war es tatsächlich sogar so, dass der keine Daten auf dem Gerät verändert hat, sondern nur im RAM gelaufen ist, weil auf Überwachungskameras und Industriesteuerung hast du nicht gesehen. So, da brauchst du das nicht speichern. Das ist zum einen nochmal ein anderer Level, was so die Bösartigkeit angeht, und auch die Gefahr, dass ein Gerät dadurch kaputt geht. Das wollten sie natürlich nicht. Und eben nicht auffallen, dass eben das Gerät nicht neu gestartet wird und der Bot wieder weg ist.
Sie haben es dann Volkszählung, also Zensus 2013 genannt. Ein ziemlich netter Name für das Projekt ist.
Haben wir denn interessante Daten dabei rausgefunden?
Sie haben
hat es genutzt oder hat es nur Spaß gemacht?
420 Millionen aktive Rechner im Internet gefunden. Also die auf Pings geantwortet haben und entsprechend online waren.
Alleine diese Zahl zu wissen, ist schon geil irgendwie, ne?
Ja, weiß man zwar auch nicht, wie so eine Zahl, die dann einfach, muss man aber ausrechnen, wie viel das in so Kilogramm oder in China-Containern oder
genau.
So ist, aber
wie viele iPads? Das sind 420 Millionen vermutlich.
Irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, 420 Millionen mal dein DSL, naja, lass die irgendwie alle mit 384 Kilobit angebunden sein im Schnitt. Macht schon ordentlich Bums. Wenn man die alle auf seiner Seite hat und dann da mal jemanden ärgern möchte, dann macht das schon Bums, da kann man schon irgendwie ein größeres Ziel mal aus dem Netz befördern.
Den einen oder anderen Spammer.
Ah.
Chaos Radio 188 ist an. Es geht uns um Router heute Abend. Der Nibbler, der Mirk und der Erdgeist sind im Studio und die 0331 70 97 110 angerufen hat. Der Niki, hallo Niki.
Ja, hallo.
Die Niki, verdammt. Hallo, die Niki.
Ja. Ich hatte angerufen, weil vorhin ja die Frage war, welche so die schlimmsten Kunden sind, die angerufen haben.
Du arbeitest an der Hotline.
Ich habe gearbeitet, ja.
Okay.
Eine ganze Weile, 2 Jahre lang.
Bei wem?
Bei der Telekom als technischer Support.
Oh, Tech Support. muss man dafür eigentlich was können oder habt ihr auch als technischer Support ein Protokoll, das ihr abarbeitet?
Wir haben auch ein Protokoll da, ja. Das ist quasi eine Arbeitsanweisung, was wir zu machen haben und was nicht quasi.
Ach, da steht auch, was ihr nicht zu machen habt?
Das sind halt so solche Sachen, dass es dann heißt, wenn das und das Problem, dann leite an den und den weiter und wenn das und das, dann an den und den und so.
Das heißt, selbst wenn du genügend Sachverstand hättest, das Problem zu lösen, darfst du es nicht?
Teilweise ja, weil es dann halt auf die Anrufzeit geht, ja.
Ach, du hast doch nur eine bestimmte Zeit, die du mit den Leuten reden darfst?
So theoretisch gesehen, ja. Man hat immer so seine Normwerte, die und die Zeit sollte es nicht überschreiten. Und wenn man dann irgendwie 2 Stunden mit dem Kunden am Machen ist, dann kommen sie an und sagen, du machst jetzt aber schon 2 Stunden, ne? Überleg mal, mach mal hin.
Darfst du dann einfach auflegen?
Nein.
Echt nicht so, Arschloch, klick. Hallo, ich kann Sie nicht mehr hören. Hallo, rufen Sie bitte nochmal an.
Wenn der Kunde, sag ich mal, beleidigend wird, dann darf man auflegen. Aber sonst muss man immer warten, bis der Kunde auflegt.
Aha.
Das geht auch in die Statistik mit ein. Also zumindest habe ich das in einem Unternehmen mal gesehen, dass das tatsächlich ein Faktor ist, der in die persönliche Bewertung einzieht, die also neben der Länge, wer aufgelegt hat.
Richtig, ja. Das ist tatsächlich auch so.
Super, aber erzähl mal von den Kunden.
Ja.
Mit dem spannenden Kram, los.
Ja, ich hatte halt so einige, in den 2 Jahren einige Kunden, die wirklich außerordentlich doof waren, würde ich mal sagen. Einer zum Beispiel hatte angerufen, weil das Internet nicht funktionierte und ich sagte ihm halt so, dann gucken wir mal auf den Router drauf. Welche Leuchten sind denn gerade an oder eben nicht an? Und er sagt, er kann nicht drauf gucken. Da habe ich ihn halt gefragt, warum, ob irgendwie er vom Telefon nicht weg kann oder wie auch immer. Und dann sagte er, nee, das Haus ist jetzt so ungefähr ein halbes Jahr alt und als ich das gebaut habe, habe ich halt den Router mit eingemauert.
Oh, da hat jemand Vertrauen ins Produkt.
Ja, eindeutig. Ich habe gedacht, ich muss mir erstmal das Headset abnehmen und muss erstmal eine Runde lachen, damit er das nicht mitkriegt. Und ich habe echt gedacht, das ist der Wahnsinn, kann nicht wahr sein.
Hallo, Telefonstreich.
Genau.
Was steht denn auf Ihrem Schirm? Knirps. Ja.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas... Also, ich kann mir keine geistige Disposition vorstellen, die dazu führt, dass man seinen Router einmauert.
Ich weiß auch nicht, wie er drauf gekommen ist. Keine Ahnung.
Das ist wie fast wie Zahnbürste einmauern. So
was hast du? Und dann hast du ihm gesagt, ja, dann hol dir ein Stemmeisen und...
Richtig, so ungefähr. Ich habe ihn dann gebeten halt, dass er sich dann drum kümmern soll, dass das Ding rauskommt und dann kann er sich gerne wieder melden, wenn es da noch Probleme gibt.
Setzen Sie sich mal hin. Wie fest ist das denn eingemauert? Wie dick ist denn die Mauer davor?
In Amerika wärst du verklagt worden dafür. Stand nämlich nicht drauf, dass man das nicht kann.
In Amerika würdest du einfach mit der Faust durch die Wand, weil das ist nicht weit und danach wieder zumachen. Also da stellt sich das Problem nicht.
Ja, das war so einer der schlimmsten eigentlich, die ich hatte, aber es gab noch viele andere.
Hat er denn verstanden, was das Problem ist, als du dann genug gelacht hattest und gesagt hast, ja, pass mal auf. Hat er das kapiert oder hat er gedacht?
Nach einigen Diskutieren hat er es dann eingesehen, ja, dass wir schon wissen müssten, was mit dem Router eigentlich los ist und dass, wenn er getauscht werden muss, er dann sowieso raus müsste. Das hat er dann schon, aber ich musste ihn davon überzeugen tatsächlich.
Ich meine, das war ja wahrscheinlich auch so ein Telekom-Router. Die sehen ja schon so aus, als würden sie zügig kaputt gehen.
Richtig.
So was mauer ich doch nicht ein. Ich meine, wenn das Ding irgendwie aus irgendwie...
aus den Augen, aus dem Sinn.
V2A, irgendwie Stahl, genau.
Oder ein Züchselmodium noch, ja.
Ja, genau, und mit so tierisch dicken Goldanschlüssen oder irgendwie sowas, da würde ich sagen...
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja. Ja, aber
ja, vielleicht wollte er einfach so dieses Plasteding da nicht im Zimmer stehen haben. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja, natürlich, kann ich auch. Aber dann mache ich eine Aussparung in der... Naja, brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Super.
Ja, das war so, so einer der interessantesten, die ich da überhaupt dabei hatte. Also den werde ich wahrscheinlich auch mein restliches Leben lang nicht vergessen, weil der einfach so bescheuert war.
Was sind denn die angenehmsten eigentlich? Also wie kann man euch Hotline-Leuten, weil ihr seid ja eigentlich die armen Schweine, die da irgendwie in vorderster Front stehen und es immer erst zuerst abkriegen. Wie kann man euch denn eigentlich eine Freude machen?
Vermutlich nicht anrufen.
Ja, das
oder das Protokoll schon das kennen Beste. Und die ganzen Antworten geben.
Ansonsten war es immer hilfreich, wenn die Leute Ahnung hatten, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann von vornherein sagen konnte, okay, das hat er gemacht. Das war schon mal eine große Hilfe. Oder wenn man einfach freundlich war und das gemacht hat, was man ihm gesagt hat.
Ah, okay.
Es gab dann auch viele, wo man dann sagte, okay, dann gehen Sie mal in den Rechner, probieren das und das mal aus. Und dann sagte der dann auf einmal, ja, ich habe aber jetzt das gemacht. Und du denkst, ja, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an, dann machen Sie jetzt das.
Dann fassen Sie jetzt mal die beiden Kabel an, die da aus der Wand kommen.
Ja, das ist das Hilfreichste tatsächlich. Entweder man hat Ahnung oder man hält einfach den Mund und macht, was gesagt wird.
Ist das ein guter Job oder ist das ein schlimmer Job?
An sich ist es ganz in Ordnung, wenn der Stress nicht wäre.
Stress?
Naja, ja, jede Zeit. Also
im Callcenter hat man ja viel Stress durch die vielen Anrufe, aber normalerweise fand ich es eigentlich von der Arbeit her an sich ganz in Ordnung.
Das ist halt sehr abwechslungsreich. Also,
ja, auf jeden Fall.
Weil jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und man jemand dran hat, weiß man noch nicht, wo es hingeht.
Das ist ein bisschen wie so eine Hörertalk-Sendung hier, ne?
Und was natürlich hilfreich ist auch, wenn man Leute spricht, die auch wirklich Deutsch reden und wissen, wovon man redet. Das hatte ich nämlich auch öfter, dass dann die türkische Mutter angerufen hat mit ihren drei Kindern und die gingen ihr tierisch auf den Sack, weil sie kein Fernsehen gucken konnten, weil das Entertainment nicht lief und sie konnten mir überhaupt nicht sagen, was überhaupt Sache ist.
Wobei das vielleicht auch nicht eine Frage der ethnischen oder der sprachlichen, sondern dass man einfach irgendwo auf einem Level ist und das, was man rüberbringt, auf der anderen Seite ankommt und umgekehrt.
Richtig, ja. Das ist natürlich klar. Nur wenn es dann eben so weit ist, dass wirklich nur ein Bröckchen Deutsch verstanden oder gesprochen wird, dann ist das halt schwierig, ne? Weil ich kann ja nicht jede Sprache der Welt.
Habt ihr da nicht vor allem einen Mitarbeiter dafür? Weil ich kann mir vorstellen, dass in einem großen Unternehmen man jetzt schon für irgendwie Deutsch, Englisch, klar, vielleicht Türkisch, vielleicht Französisch, das darf schon so die Spanisch, die häufigsten Fälle sein.
Es gab oder es gibt auch nach wie vor Hotlines direkt für russische Leute, glaube ich, war es Russisch, Türkisch, Polnisch, glaube ich, auch und Englisch.
Aber das ist in den normalen Hotline-Prozessen nicht drin, dass du sagst, okay, sprich Türkisch, ich leite sofort weiter.
Richtig, so ist es nicht drin, nein, da gibt es extra Hotlines für.
Das heißt, du hast dann nur noch die Wahl, irgendwelche Kommandos zu bellen? In der Hoffnung, dass derjenige, der kaum Deutsch spricht, wenigstens den Befehl versteht.
Lütfen Reset.
Lütfen Reset.
Internet Jock.
Genau. <Tamam. lacht>
Niki, wir danken für deinen Anruf.
Ja, gern geschehen. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Telefon zu Portugal.
Was heißt Jock?
Nein. Letztes Jahr. Das waren genau die fünf Worte Türkisch, die ich kann.
Verstehe.
Full day to wake from sleep. It's beautiful day to come. A tree, 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 a tree. A tree, a tree.
day to wake from sleep. It's a beautiful day to come a dream, and it's a perfect time for the perfect games for the lonely souls. Beautiful days, 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 days.
Chaos Radio 188. Die Musik kommt immer noch von Kirill Sergejew, zu finden auf mixotic.net. Und es ist das Mixtape Nummer 48, was da ist. Chaos Radio 188 beschäftigt sich mit Routern. Ich habe jetzt Angst, weil meine Fritzbox ist heiß.
Mit Plasterrouter.
Plasterrouter, Verzeihung. Meine Fritzbox ist heiß und eben habt ihr gesagt, da könnte ja jetzt durchaus auch so ein Bot, das könnte ja Teil eines Botnetzes sein, dass jemand meine Fritzbox übernommen hat. Wie finde ich denn raus, ob das so ist?
Der einfachste Weg ist einfach nicht rausfinden, sondern einfach wieder neu machen.
Neue Fritzbox kaufen.
Nee, neue Firmware, neue Firmware drauf. Ist ja irgendwie eigentlich, was immer so auch der Tipp ist, wenn dein Zuhause-Rechner infiziert ist, einfach mach noch ein Backup von den wichtigsten Daten, danach setzen neu auf. Mhm. Und bei so einem Router ist es ja nun nicht ganz so doll schwer, weil es ja nun nicht so viel Flash drin ist.
Immer wieder Zeit für ein Firmware-Update.
Genau. Aber da du ja da eh nur über das Netz drauf zugreifen kannst, ist es halt ein bisschen blöd, weil der könnte dir einfach vortäuschen. Naja, ich habe die neue Firmware da jetzt gerade eingespielt, ist jetzt alles in Ordnung. Also ist auch nicht so.
Das heißt, eigentlich habe ich keine Chance.
Du kannst dich zwischen deinem Router und deiner Telefondose stecken und den Traffic mitsniffen und gucken, ob dort irgendwas
ungewöhnliches
ist. Aber das
ist bestimmt
macht halt die wenigsten.
Das könnte man bestimmt als Dienstleistung
anbieten. Also es ist so, das Problem ist ja immer, dass so Typen wie ich, die verstehen halt, was das Problem ist, aber sind zu doof, eine Lösung sich irgendwie einfallen zu lassen oder die vorhandenen Lösungen zu benutzen. Und ich glaube, so Typen, wenn du an solche Leute rangehst.
Wie Netzkammerjäger.
Ja, sowas. Ich wäre halt auch bereit, und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viele sind, dafür sogar Geld zu bezahlen, dass jemand kommt, dem ich vertraue, der guckt und sagt, nee, ist in Ordnung.
Kann ich machen. Ich komme vorbei, sag, ist in Ordnung.
Die Rechnung. Bring Bier mit.
Aber natürlich kann man ja versuchen zu verhindern, dass sich überhaupt Software auf deinem Rechner oder auf deinem Plaster-Router da einnistet, indem du einfach eine eigene außergewöhnliche Distribution da einspielst, indem du da einfach was aus dem Internet, da gibt es ja auch inzwischen was von Ratiofarm für viele gängige Router.
Aha.
Und dann fährst du halt zum Beispiel ein OpenWRT drauf oder so ein NetBSD. Da gab es auch so ein Monowall.
Aber da habe ich ja dann wieder das Problem, dass ich das überhaupt nicht mehr verstehe, oder? Mhm. Oder ist das auch so
klickibunti
für Doofe?
Das ist inzwischen auch schon fast klickibunti für Doofe.
Oh ja.
Wäre aber auch mal eine schöne Möglichkeit jetzt für dich, sich damit auseinanderzusetzen. Zu gucken, was da so im Kern dir zu Hause Internet macht. Das ist so, glaube ich, inzwischen so Haushaltsgrundlagenwissen, denke ich mal. Sollte man für den Internetführerschein so grob zu wissen, was es ist, was einem Internet macht.
Zumindest für die Gewichtsklasse B.
Genau.
Also in der Tat zum Beispiel OpenWRT, also eine freie Linux-Distribution für Router.
Egal.
läuft auf wirklich viele Hardware und vielen Gateways und Routern, die zu Hause stehen. Und da kann man sich ruhig einfach mal informieren. Da gibt es halt Auflistungen von Hardware, wo das drauf laufen könnte und entsprechend die alternative Firmware installieren.
Was gibt's denn da? Wie viele gibt's denn da so gerade? Wie viele verschiedene offene Firmware-Projekte für so Plaster-Router und auf wie vielen verschiedenen Plaster-Routern laufen die? Läuft dann alles auf jedem oder?
Nee, also die Hersteller, die ändern ja auch immer ihre Hardware und von daher wird's schwer. Also es muss halt portiert werden. Es muss halt initial einmal OpenWRT auf dieser Box portiert werden. Da sich aber die Hardware nur marginal unterscheidet meistens, ist es relativ einfach. Und OpenWRT läuft auf geschätzt 100, 200 Routern unterschiedlichen Modellen.
Du siehst du, Holgi?
Da habe ich ja was zu tun.
Läuft das noch auf allen Fritzboxen, dieses OpenWrt?
Leider nicht.
Nicht? Warum
nur auf einigen, weil die Fritzboxen teilweise Chips drin haben, wie zum Beispiel von Broadcom, die ja keine offenen Quellsourcen für ihre Chips bereitstellen und das ja leider sehr schwierig ist, dort den Support drauf zu portieren.
Aber wenn man, also ich meine, die verwenden doch da auch so ein Linux. Warum können die das anpassen, ohne die Quellen zurückgeben zu müssen?
Das ist wie immer dieser GPL-Streit. Die GPL sollte eigentlich vorsehen, dass sie die Sourcen bereitstellen sollen. Allerdings versuchen sie sich da rauszuwinden mit irgendwelchen Argumentationen, die teilweise als valide, teilweise nicht angesehen werden. Und das sind halt immer, ja, Rechtsstreitereien.
Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, dass die irgendwie vor Gericht sagen, ja, hier GPL interessiert uns nicht, gucken Sie, Herr Richter, da Fritzbox, das ist kein Computer, da ist kein Monitor, keine Tastatur dran, da Lizenzsoftware.
Das ist doch kein Scherz, das haben sie wirklich gebracht.
Das ist kein Computer, sonst könnten sie ja Schach spielen.
Ja, genau. Ja.
Wir machen Nachrichten, danach ist Chaos Radio 188 wieder da, um Router geht's heute.
Lauschen wir nun den Worten des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un. Wir übersetzen simulant.
Also ich persönlich finde Fritz ja ganz unmöglich. So etwas wie Fritz in meinem schönen Nordkorea, wenn da jeder seine eigene Meinung sagen könnte und die Leute so richtige, echte Informationen kriegen würden. Und dazu noch diese rebellische Musik. Da wäre ich ja die längste Zeit Diktator, Staatsoberhaupt gewesen. Außerdem kenne ich doch mein Volk. Meine Nordkoreaner werden viel zu gern unterdrückt. Da macht sowas wie ein Rundfunkbeitrag für unabhängige Medien mal gar keinen Sinn, wa?
Fritz, unabhängig durch euren Rundfunkbeitrag. Einfach für alle.
2:30.
Fritz Info.
Nachricht.
Mit Philipp Börger. In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Die Sondierungsgespräche des Linkspolitikers Pierluigi Bersani mit den anderen Parteien waren nicht erfolgreich. Das hat Bersani am Abend Italiens Staatspräsident Napolitano mitgeteilt. Die Regierungsbildung ist schwierig, weil aus der Wahl Ende Februar drei nahezu gleich starke Lager hervorgegangen waren, ohne dass es einen eindeutigen Sieger gab. Journalisten, die für den Münchner NSU-Prozess zugelassen sind, dürfen ihren Platz jetzt doch mit anderen Reportern tauschen. Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Bei der Vergabe der 50 festen Plätze waren Journalisten von türkischen Medien leer ausgegangen, obwohl die meisten Opfer der Neonazi-Mordserie einen türkischen Migrationshintergrund hatten. Dies hatte im In- und Ausland scharfen Protest ausgelöst. Grundsätzlich, so das Münchner Gericht, bleibe es jedoch bei der Akkreditierungsliste. Sie werde nicht erweitert. Drei Raumfahrer sind von einem Weltraumbahnhof in Kasachstan zu einem Rekordflug ins All gestartet. Die beiden Russen und ein Amerikaner wollen innerhalb von 6 Stunden, also noch in der Nacht, die internationale Raumstation ISS erreichen. Bislang waren für so eine Reise 2 Tage nötig. Das neue 6-Stunden-Schema wurde möglich, da der digitale Bordcomputer nun unabhängig vom Flugleitzentrum arbeitet. Ein ständiger Funkkontakt mit dem Boden ist nicht mehr nötig. In Lübbenau sollen ab dem Jahr 2016 die 4 Bahnübergänge verschwinden. Bahn, Land, Kreis und Stadt haben eine Kreuzungsvereinbarung unterschrieben, mit der die Verkehrsprobleme gelöst werden sollen. Knapp 27 Millionen Euro werden dafür in der Spreewaldstadt investiert.
Sport.
Die Eisbären Berlin haben das 5. Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Hamburg Freezers gewonnen. Zu Hause gab es am Abend einen 3:2-Sieg. Damit steht's in der Serie Best of 7 3:2 für die Eisbären. Wenn die Eisbären noch das nächste Spiel am Samstag gewinnen, sind sie weiter. In der 2. Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus zu Hause gegen den VfR Aalen gespielt. Die Partie endete unentschieden 1:1.
Wetter.
In Berlin-Tiergarten 0 Grad, in Friedrichshain minus 1 Grad, Netzeband und Eberswalde minus 1 Grad, Brück und Cottbus 0 Grad. In der Nacht soll es wieder schneien, vor allem im Süden. Die Temperaturen können sinken auf bis minus 4 Grad. Uns steht wohl weiße Ostern bevor. Das Wochenende bleibt wolkig, immer wieder schneit es in ganz Berlin und Brandenburg. Tagsüber, morgen gibt es maximal plus 5 Grad.
Verkehr.
Autobahn 2 Magdeburg Richtung Berlin. Es gibt Stau zwischen Wollin und Dreieck Werder. Autobahn 10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Es gibt Stau zwischen Dreieck Werder und Dreieck Potsdam. Autobahn 12 Berlin Richtung Frankfurt. Zwischen Biegener Hellen und Frankfurt West gibt es einen LKW-Stau in Richtung Polen. Bundesstraße 96, der Tunnel Tiergarten in Berlin, ist wegen Wartungsarbeiten vom Reichpietschufer bis zur Heidestraße gesperrt. Und bei der Berliner S-Bahn fahren die Züge der Linie S1 bis Sonntag Betriebsschluss nicht zwischen Wannsee und Sundgauer Straße. Hier sind Busse im Einsatz. Gute Fahrt.
Danke, Philipp. 6:06.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr Fritz als App auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die Fritz-App. Kostenlos. Jetzt in euren Google Play und App Store. Die Fritz-App. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Chaos Radio 188 ist hier. Wir reden über Router.
Sozusagen der digitale Bordcomputer zu Hause.
Aber cool, ne? Ich hätte auch gedacht, dass wir längst, also in Nachrichten gerade haben wir es gehört, dass wir jetzt nicht mehr so lange zur ISS fliegen. Also wir können mittlerweile innerhalb 6 Stunden zur ISS fliegen, weil die Rakete sich selbst rechnet.
Ich dachte, die hätten da schon immer so noch einen Computer mit an Bord, der irgendwie guckt, wie...
Ja, aber der war analog.
Also analoger Bordcomputer.
Ja, genau, analog.
Also meinst du mit Röhren?
Lochkartenröhren und so. Oh. Ja, tierisch Strom gefressen, das Scheißding. Also diese riesigen Raketen, also diese riesigen Triebwerke, also diese Tanks.
Die waren eigentlich nur um die
Computer. Ja. Wie die Standheizung, so musst du dir das vorstellen.
Aber irgendwie statt 2 Tagen jetzt in 6 Stunden und alles macht der Computer an Bord. What could possibly go wrong?
Ist geil, aber da kann man endlich mal zum Urlaub hochfliegen. Ich meine, 6 Stunden, ja. Hey?
Ratzfatz geht das.
Meine 2 Tage weg, kriegst du zu viel Urlaub, aber ich meine, 6 Stunden ist doch mal ein schöner Daytrip.
Stimmt, ja. Ja, das kannst du so einmal Krankenschein holen und ab.
Geil.
Krankenschein und ab.
Wo kann man unterschreiben?
Hat eigentlich schon jemand versucht, oder also dran gedacht sicherlich, aber hat schon mal jemand versucht, eigentlich aus all den Routern, die so rumstehen, ein eigenes Internet zu bauen? Also, weil eigentlich wäre das doch möglich. Ich müsste doch im Grunde nur genug Router, die nah genug beieinander stehen, irgendwie...
Ah, du meinst so per WLAN irgendwie versuchen so zu meshen?
Ja, genau. Also, ja, das finde ich ja mal ein interessantes Experiment.
Da gab es schon, also das war dann nicht so ein eigenes Internet, aber es ist so...
Das ist halt ein LAN.
Also es hieß irgendwie Berlin Roofnet oder so.
Ja, es gibt auch Freifunk als Initiative.
Ja, die versuchen einfach wirklich...
Aber die Freifunker machen doch, die machen nur Internet.
Also ja, die meshen sich auch. Okay. Und das Internet geht dann bei allen, die da eine wirkliche DSL-Leitung oder vielleicht noch analoge Leitung haben, aber zumindest irgendwie dann ans richtige Internet angeschlossen sind, geht es dann an mehreren Punkten da rein und wird dann da über WLAN verteilt. Das gibt's schon, ja.
Störerhaftung jetzt wieder, ne?
Ah, Störerhaftung. So ein Reizwort.
Reizwort, Störerhaftung. Kommen wir zurück zu den Sachen ohne Reizwörtern.
Aber es gab diesen Fall, wo DSL-Modems sich gegenseitig gesehen haben, sodass ich als einziger Rechner hinter meinem DSL-Modem irgendwie Samba und Windows-Shares gesehen habe, weil meine Nachbarn am selben D-Slam, also an derselben Büchse am Straßenrand angeschlossen waren. Genau, und dann ein großes Intranet existierte.
Das, wow. das war aber Zufall, oder? Also das hat nicht so gehört.
Das war nicht gewollt, nein. Ja.
Hast du es gemeldet?
Ich war es nicht.
Also.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, aber es ist tatsächlich auch eine deutsche Eigenheit, dass hier so PPPUE gesprochen wird, also dass man über diese Verbindungen, die man zu seinem Provider hat, nochmal eine Verbindung aufbaut, um ins Internet zu kommen.
Das habe ich nie verstanden.
In anderen Ländern. Nee, ist ganz einfach. Das muss irgendwo in deren Infrastruktur und in deren Prozesse reinpassen. Du hast dich vorher auch mit deinem analogen Modem und mit ISDN via PPP eingewählt.
Ja, eben, das ist ja so dial-up.
Und das haben sie 1:1 umgesetzt, weil da kannst du auch über eine Anbindung zu mehreren Anbietern kommen. Also du kannst einen PPP-Account bei der Telekom haben, du kannst einen bei deinem kleinen Hinterhof-ISP haben, der dann von der Telekom zum Beispiel die Vorleistung bezieht, PPP und so weiter. Das nennt sich ZISP. Das heißt, die Telekom gibt dem dann die Verbindungen weiter, die die Kunden aufbauen. Sprich, du baust deine PPP-Verbindung über dein DSL-Modem auf und bekommst dann nicht Pakete von der Telekom, sondern von diesem Anbieter. Dass also ein Feature dieser feinen granularen Reseller-Struktur. Du kannst als anderer Anbieter aber auch dir entweder nur den blanken Draht, das kostet so um den Zehner im Monat von der Telekom kaufen, musst dann aber dein eigenes Equipment in die Vermittlungsstelle stellen oder in den Outdoor-D-Slam. Gibt auch noch diverse Mischformen dazwischen, die dann unterschiedlich anders funktionieren. In anderen Ländern hast du halt einfach Internet, wenn du das Ding ran, ohne irgendwie Zugangsdaten, sondern da liegt halt auf deinem Port Internet. So, da brauchst du dich nicht mehr einwählen oder irgendwo eine Verbindung zu einem PPP-Server aufbauen, sondern da, ja.
Jetzt weiß ich das wenigstens auch mal.
Aber zumindest dein Gefühl, dass dich nicht getrügt, das ist schon.
Ja, das kam mir irgendwie komisch vor, weil, ja.
Ist schon ein bisschen wirr. Ich habe bei mir zu Hause auch versucht, das über dieselbe Netzwerkkarte da hinzubekommen, so sein internes Netzwerk oder sein externes Netzwerk einfach dann auf derselben Netzwerkkarte abzufeiern, da wie PPPoE drauf zu sprechen. Da raten sie einem aber auch immer von ab und aus gutem Grund, weil, naja, das wird jetzt zu technisch.
Sollten zwar Filter da sein, aber kann man sich nicht wirklich drauf verlassen.
Kann ruhig technisch werden. Es hören ja nicht nur so Schwachsinnige wie ich so zu, sondern auch Leute, die das verstehen.
Und im Fall von Kabel ist das tatsächlich auch so. Also so DOCSIS, also das Kabelprotokoll, da sieht man schon des Öfteren andere Teilnehmer und fremder Leute Datagrams auf dem Port. Mhm. Also da will man eigentlich schon so einen Plasterrouter dazwischen hängen.
Du kannst also gucken, was deine Nachbarn klicken, ohne in deren WLAN unterwegs zu sein. Finde ich aber auch nur zu gerecht, wenn die blöden Puppe einfach ihre WLANs alle zumachen, dann
muss man halt woanders lang.
Dann muss ja. Aber ist ja sowieso diese WLAN-Benennung. Ist ja, da gibt es ja mal so die Leute, die da einfach so nehmen, in die Ecke stellen, anschalten und das beibehalten.
Kauf dir selber Internet, habe ich mal einen WLAN gesehen. Das
ja, ich habe jetzt gesehen, wir können euch poppen hören.
Auch schön.
Ja. Und inzwischen möchte ja auch Google, dass man seinen WLAN noch umbenennt, wenn man nicht von denen mit erfasst werden möchte. Das heißt, die fahren mit diesen Autos rum und gucken, welche Base Stations da, also welche IDs da durch die Gegend blasen. Und wenn man nicht möchte, dass die Geokoordinate da mit seiner WLAN-ID verbunden ist, dann soll man hinten noch so einen Unterstrich No-Map ranhängen. Das muss man selber sich opt-outen, wenn man das
jetzt,
nicht...
Wusste ich aber jetzt auch nicht, dass ich das hätte tun müssen, wenn ich das nicht gewollt hätte.
Da die Pläne lagen aus in Alpha Centauri.
Ja, na gut, dann.
Und wenn du nicht nachguckst, aber finde ich auch schon ein bisschen dreist, dass die da hergehen und sagen, benenn doch mal bitte dein Netz um, damit wir nicht mitschneiden, wo du zu Hause bist. Finde ich krass.
Ja, wenn du der stärkste Junge in der Klasse bist, dann kannst du sowas erlauben. Ne?
Bist du?
Ja, aber Google.
Ach so, Pupa.
Der Lukas hat angerufen, namens Lukas.
Ja, hallo. Hallo, Holgi. Du hast gesagt, so eigene Netze bauen.
Ja.
Gerade eben. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Package Radio noch bekannt ist. So
ja,
aus alten Amateurfunktagen.
Finde ich super, super romantisch irgendwie.
Genau,
und habe ich mir schon mal angeguckt, was man da für Equipment für braucht, weil ich das so romantisch fand. Und habe dann gedacht, oh nee, das verstehe ich nicht.
Ja, aber das ist ja auch, ich meine, das war so 1K2, 9K6. Das ist ja auch nun ein bisschen lange her. Und,
ja, aber also aus apokalyptischer Sicht ist das halt total geil, Package Radio.
Es ist da der Weg, das Ziel. Also du lernst dabei, aber es geht dir ja nicht darum, irgendwie im Zweifel, wenn gerade die Welt untergeht.
Ich wollte eigentlich damit nur einleiten zu, man könnte sagen Package Radio 2.0. Nein, heutzutage nennt man das Hemnet und es baut tatsächlich auf WLAN-Hardware auf. Es ist ein eigenes Netzwerk, komplett im 44 Punkt und so weiter, IPv4 halt. Und BGP
ist das dann so richtig
von vorne bis hinten.
WLAN-Hardware, wenn ich davon unterbrechen darf, oder spricht ihr dann eigenes Protokoll?
Das ist einfach nur IP, ganz normal. Das ist im Prinzip, ja, man könnte sagen, wie Internet, ne? BGP, das sind Router überwiegend von Microtik oder Ubiquiti.
Und wie sprechen die da miteinander? Über WLAN?
Über WLAN, genau.
Und das ad hoc oder was?
Nee, das ist richtig schon. So wie sonst auch, also Access Point und Client und dann werden halt Linkstrecken aufgebaut, also ich komme aus Osnabrück, hier gibt's halt auf dem Uni-Gebäude gibt's halt einen Link ins Internet und von da aus geht's dann weiter auf dem Funkturm, also aus dem Fernmeldeturm hier in Osnabrück, von da aus geht's weiter nach Bielefeld auf einen kleineren Turm, der direkt neben dem Fernmeldeturm
steht. Jetzt hast du dich aber verraten, Bielefeld gibt's doch gar nicht.
Ja.
Ja, es ist sowas wie Freifunk, nur in strukturiert und mit BGP und so weiter. Verstehe.
Also wie Freifunk, nur Freifunk ist ja so mehr Mesh und bei uns ist es strukturiert und und organisiert und halt, ja gut, Amateurfunk, automatisch arbeitende Stationen, also sprich mit Genehmigungen, mit Lizenzen dabei.
Preisfrage, wenn du sagst, irgendwie Amateurfunk und Funkamateure, werden dann die Daten nach Plänen übertragen? Darf man verschlüsseln? Darf man darüber HTTPS?
Ja, so genau machen? Das ist so ein bisschen so ein Problem. Man darf nicht verschlüsseln.
Warum
also
nicht?
Streng genommen darf man noch nicht mal, wenn man da irgendwo ein Passwort überträgt, um sich auf so einer Kiste einzuloggen, um die zu administrieren, streng genommen darf man noch nicht mal das Passwort verschlüsseln.
Wer verbietet das?
Das bei
Funkamateuren Usus. Also,
ach so.
Das ist, naja, es ist halt so,
alles
so
der Deal. Alle Kommunikation muss offen sein.
Genau, das
genau.
Hat der Deal.
Also du darfst auf Amateurfunk, darfst du, wenn du jetzt mal von Phonie, also von Sprache ausgehst, du darfst jede Sprache der Welt, darfst du sprechen und kannst dich damit unterhalten. Was du halt nicht darfst, sind irgendwelche verschlüsselnden Geheimsprachen oder so. Und das bezieht sich halt auch auf Daten.
Das ist halt so der Deal dafür, dass es Amateurfunkbänder gibt, die man als Funkamateur benutzen darf, quasi auch exklusiv. Ist halt der Deal, dass man das zwar nicht, jederzeit nicht benutzen darf, wenn man seine Lizenz hat, aber das dafür im Klartext und auch dazu sagen muss, wer man ist und so weiter. Deswegen hat man Rufzeichen.
Genau, also die
damit man
Station
sich gar nicht erst heimlich zur Revolution verabreden kann. Funkerspuk, sag ich nur. Na okay, mal googeln, ist 20er Jahre.
Ja, gut, und gut, für solche Linkstrecken halt jetzt hier, so 40 Kilometer sind noch ganz gut machbar und so, aber das geht zwar mit WLAN-Hardware, aber halt nicht mit den Mitteln, die halt so ein Standard-Plaster-Router mit Standard-Antenne hat, sondern da sind dann halt schon entsprechend, Antennenpanel oder Spiegel nötig und mit entsprechend höheren Sendeleistungen dann.
Das Schicke ist natürlich, wenn man das als Funkamateur macht, dann darf man natürlich auch auf anderen Bändern als den 2,4 oder 5, hast du nicht gesehen, sondern da gibt es ja auch Amateurbänder in der Region, die man mit entsprechend modifizierter Hardware, was man ja glaube ich machen darf, weiß ich nicht, wie sieht denn das aus? Fahrt ihr da Strecken, die nicht auf den 802.11 AB Frequenzbereich sind?
Also die genannten Router, also das läuft alles auf 5 Gigahertz. Mhm. Einfach weil man kann da zwar basteln, aber das ist preislich einfach,
ja, wird schwierig dann Antennen zu bekommen, passende und
also
so weiter.
Antennen ist nicht das Problem, Antennen basteln ist relativ einfach, aber das läuft halt alles auf Standard-WLAN-Hardware und billiger kann man es nicht haben.
Ja gut, aber die Standard-WLAN-Hardware, also gerade AT-Aus und so weiter, gibt es ja in allen möglichen Frequenzbereichen auch mit unterschiedlichen Frontends davor, also kommerziell erhältlich, auch irgendwie in 3
also
Gigahertz.
Also läuft alles
oder
in 5 Gigahertz-Band, aber nicht in den, Stückchen neben den üblichen freigegebenen Sachen. Also
verstehe,
sprich, man kann mit den Routern kann man einfach auch so, ohne da jetzt irgendwas dran rumzuhacken, die sind halt so frei, dass du da andere Frequenzen einstellen kannst. Und damit kommt man dann einfach in den Amateurfunkbereich, der dann da in der Ecke ist.
Ah, verstehe. Also es gibt da einen Amateurfunkbereich, der auch von so Hardware noch gespielt werden kann.
Und man kann auch noch nicht mal jeden WLAN-Router nehmen. Also zum einen halt nicht jeder WLAN-Router kommt in den Amateurfunkbereich.
Mhm.
Und zum anderen haben wir da auch eine Bandbreitenbeschränkung drin. Also wir dürfen, was waren das eigentlich? 10 MHz, 20 MHz Bandbreite nur machen.
Mhm.
Und üblich da oben sind halt wesentlich mehr. Also wenn man jetzt so guckt, diese ganzen N-Sachen und so, das sind ja mindestens 40 MHz oder irgendwie sowas.
Ja gut, aber wenn ihr da Ubiquiti-Hardware verwendet, die kann das ja, wenn man irgendwie den Ich-bin-erwachsen-Button drückt.
Genau.
Wie viel Traffic geht denn da durch? Was ist denn da so die verfügbare Bandbreite, so wenn man dann wirklich mehr als nur Revolutionsbesteck sich zurechtlegen möchte?
Also es kommt halt drauf an, ne? Also jetzt, wie groß sind die Linkstrecken, welche Entfernung überbrücken die? Es bewegt sich irgendwo im ein-, zweistelligen Mbit-Bereich. Also,
na gut, zum Nachrichtenklicken reicht das schon noch.
Ja, also es reicht sogar. Es gibt halt, wir haben hier ganz nett gebastelt, es gibt eine Reihe Amateurfunk-Relais, also Sprachstationen, die halt miteinander vernetzt sind. Also wenn ich hier in Osnabrück mein Handfunkgerät auspacke, dann kann ich mich in Damme, in Herford, in, wo stehen die eigentlich noch? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Kann ich hier auf dem Relais sprechen und komme woanders wieder raus und das ist halt auch über das Hemnet vernetzt. Also das funktioniert ganz gut. Da steht dann hier in der Uni ein Steuerrechner, der dann die Amateurfunkstationen ja, koordiniert, ne? Wo wird gerade empfangen, wo geht's gerade raus und so, und noch ein bisschen mehr Spielerei dazu, was man dann noch so braucht. Also es funktioniert schon ganz gut.
Danke, Lukas.
Ja, danke auch.
Und gute Nacht. Abend.
Tschüss. Frohe Ostern.
Danke gleichfalls.
Weiße Ostern, endlich mal.
Endlich mal weiße Ostern, ja.
Cool. Kann man seine grauen, braunen Eier verstecken.
Genau, Tarneier in weiß.
Irgendwo waren wir vorher.
Ich wollte auch fragen, wo kamen wir eigentlich her?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur auf meiner Liste irgendwie noch NAT und UPnP stehen und wusste gerade nicht, in welchem Kontext wir das erzählen wollten. Ach so, na, es gibt
vorhin schon, dass NAT irgendwie keine Sicherheit ist und dass neue Geräte, die dieses UPnP-Protokoll sprechen, sich durch dieses NAT Löcher schießen können, dass sie von außen erreichbar sind. Also das klappt inzwischen auch bei V4, dass Geräte von außen erreichbar sind und man da keinen großen Überblick drüber hat.
Ja, NAT dient ja quasi als Firewall. Also der Router hat eine öffentliche IP-Adresse von dem Internet Service Provider und dahinter ist es dann so ein Netz wie 192.168.1 und irgendwas. Und man kann halt so ein Port-Forwarding machen, damit auch die Rechner in dem LAN, also in dem Heimnetz, von außen erreichbar sind. Und UPnP ist dafür da, dass Software das selber machen kann. Also dass, ohne dass man es merkt, halt bestimmte Ports und Rechner von außen erreichbar sind. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsloch.
Wow. Aber es ist so, ihr wollt. Also wenn du BitTorrent machen willst, dann ist ja so, dass du willst, dass auf deinem Rechner auch dieser BitTorrent-Client von draußen erreichbar ist. Weil wenn alle nur sich nach draußen verbinden können, aber keiner Verbindungen annehmen kann, dann wäre natürlich voll doof. Da würde man die ganzen Peer-to-Peer-Netze nicht hinbekommen. Das war dann auch der ganz große Boost für UPnP gewesen, als alle meinten, geht mein BitTorrent nicht. Da gibt es dieses Protokoll, mach mal, geht nicht. Und dann brauchst du den Router und dann nehme ich den.
Oder Sprache über Internetprotokoll.
Entschuldigung, was?
Sprache über Internetprotokoll.
Was ist das denn?
Na, so Telefon, Voice over IP.
Wie, dazu gibt es doch diese Wählscheiben-Dinger,
wo dazu man... Nehme ich UPnP.
Kann dir helfen, weil wenn du sowas wie SIP sprichst, da gab es vorher die Unsitte, dass auf diesen Plaster-Routern so Application Layer Gateway nennt sich das. Das heißt, deine SIP-Anfrage wird umgebastelt in beide Richtungen. Also sowohl wenn sie aus dem Internet kommt, wird sie für dich umgebastelt, als auch wenn du sie Richtung Internet schickst, damit du hinter dem NAT erreichbar bist, was natürlich nie funktioniert, weil das so räudiges Zeug ist, dass irgendwie, also und deswegen, ja, halt UPnP, dass man sich die Ports durchreichen kann, unter denen man dann erreichbar ist.
Das Tolle an der Lösung ist aber, dass du nur ein einziges Telefon in deinem Heimnetzwerk haben kannst. Weil es nur einen Port gibt, welcher dann weitergeleitet wird. Also du kannst nur ein einziges Gerät dann verfügbar machen für eingehende Anrufe. Alle anderen Telefone können dann nur noch raus telefonieren.
Das ist doch räudiger Unfug. Erst diese Application Layer Gateway Müll und jetzt diesen, also. Wie sagst du, das wird sich nie durchsetzen, diese Sprache über Internet.
Geht's jetzt los? Geht's jetzt los?
Braucht das überhaupt?
Zum Ende der Sendung geht's los. Komm, hau rein.
Echt?
Go, go, go!
Nee, überhaupt früher ISDN, das war Peak-Telefonie, weißt du? Danach war es vorbei. So, wenn der letzte...
Die Peak-Telefonie, das verstehe ich jetzt nicht. Du meinst so im Sinne von...
Also Peak, da war es doch am tollsten, da waren noch Ingenieure am Start, die haben sich damit auch Mühe gegeben, haben sich Protokolle ausgedacht, die funktioniert haben, dann kamen diese...
Hast du eine isochrone Datenverbindung gehabt, wo du deine Datagrams reingeschoben hast und auf der anderen Seite kamen sie in der richtigen Reihenfolge, im selben Takt wieder raus, hast du irgendwie sowas wie Musiktaxi, weißt du? So ISDN-Leitung, um Radio drüber zu schieben mit MPEG-Codec. Er sagt ja, wenn das letzte Musiktaxi desynchronisiert, das allerletzte Fax stottert und überhaupt, dann werdet ihr merken, dass man über IP nicht telefonieren kann.
Aber das Telefon ist ruhiger.
Es funktioniert eigentlich ganz gut mit diesem IP-Telefonieren. Also ich habe da jetzt bisher...
Ja, bis all deine Nachbarn auch noch BitTorrent machen wollen und du dann...
Dann ist Schluss.
Ja.
Ja, sag, du hast noch eine Minute Zeit, komm.
Wo?
Was? Ich meine, Nibbler
hält sich gerade den Mund zu. Ich glaube,
ich verstehe aber nicht, warum.
Er läuft ein bisschen rot an.
Weil er sich den Mund zuhält.
Ja, weil die Lösung dafür ist ja dann einfach zu shapen. Reinzugucken, was machen die Leute da eigentlich? Mhm. Und sich dann dementsprechend die Verbindung aussuchen, die man den Benutzern da erlaubt, in voller Geschwindigkeit durchzuführen und mit wenig Latenz. Und das ist ja dann schon der Anfang vom Ende, wo so mit DPI nachgeguckt wird, was dürfen denn unsere Kunden da und der ISP sich dann aussucht. Und wenn er dann erstmal so weit ist, dann fängt er auch an, wie die Telekom jetzt da mit diesem Testballon, zu sagen, ja, und ab so und so viel verbraucht Traffic, die Bandbreite irgendwie auf halb DSL zurück zurückgefahren und aber ja, unsere tollen Angebote da aus unserer Mediathek, die kannst du weiter benutzen. Und dann ist, glaube ich, das Ende der Netzneutralität irgendwie schneller erreicht, als man sich gedacht hätte.
Aber ISDN ist tot, oder? Also das.
Ist Face doch jetzt aus, oder?
Ja, ja, eben.
Ja, die Telekom ist loswerden, weil sie für ihre EWSDs, also ihr elektronisches Wehrsystem digital oder die S12 von, also eines von Siemens, das andere von Alcatel, keine Hardware mehr bekommen und keinen Support. Das ist so ein bisschen wie die Concorde. Ist zwar eigentlich geiler Scheiß, aber ja, ist halt, will man halt und ja, geht halt immer mehr hin dazu, dass du halt nicht nur deinen Internetanschluss hast, sondern dass über diesen Breitbandanschluss dir auch alle möglichen anderen Dienste freigeboten werden und dass es scheinbar günstiger ist, dann da Voice-over-IP zu deployen, weil ja, ist günstiger und für das 1%, was dann Probleme damit hat, weil bestimmte Dienste nicht mehr funktionieren, die haben dann halt Pech gehabt.
Das war Chaos Radio 188. Es ging um Router. Im Studio waren Nibbler, Mirko und Erdgeist und der Nibbler hat sich zum Schluss noch ein Lied ausgesucht, das ich hätte jetzt gedacht, dass du das jetzt anmoderierst. Ja? Aber nee.
Was findet sich um Mavan und
was machst du? Aber warum bist du jetzt gerade hier zu mir gekommen?
Weil ich nicht weiß, ob du dort Gerät bedienen kannst.
Ja, natürlich.
Also glaube ich, glaub ich schon,
ist
aber also das.
Bodenlos ist das! Frechheit, sondergleichen. So, was hören wir jetzt, Nibbler?
Musik. Mavan Mancini, The Pink Panther Theme in einem schicken Remix.
Chaos Radio 189 am letzten Donnerstag im April auf allen Frequenzen von Fritz. Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.